ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Und dann, ich werde den ganzen Turbo so mit Erdnussflips zuschmeißen und zuscheißen, es gibt überhaupt kein Limit mehr.
Und schön mit den fettigen Pfoten, mit diesem bisschen Erdnussflip-Staub überall anfassen, ist ja klar, ne? Moin Giorno, die zweite.
Gerade schon richtig geil anmoderiert die Folge und dann technische Probleme. Absolut, natürlich die totale Apokalypse. Naja, jetzt müsst ihr euch mit der B-Variante zufrieden geben. Ganz normales Moin. Simon hat schlecht geschlafen. Mhm. Die Stimmung ist total im Keller.
So kann man es sagen, ja, auf jeden Fall. Ich habe geschlafen wie ein Eimer Scheiße, jetzt schmeiße ich den Löffel durch mein Büro.
Der Heroinlöffel, das ist das Einzige, was bei Simon noch hilft, wenn schlecht geschlafen wird. Muss sich direkt ein Löffelchen aufgekocht werden. Ich meine, wer kennt es nicht? Da ist Simon ganz pragmatisch.
Ja, wie ich Hanno kenne, Hanno bestimmt bester Laune, weil ich ihn heute schon um eine Stunde, ich weiß nicht, wie lange ich dich vertröstet habe, aber ja.
Immer wieder, das ist das Schlimme, nicht so von wegen, ey, wir treffen uns 45 Minuten, sind immer wieder so 10 Minuten Schritte. Das ist, muss ich auch sagen, ist mein Kryptonit.
Ja, dachte ich
Unpünktlichkeit.
Mir.
Das ist so, wenn man wirklich eine Sache runterbrechen muss, die ich wirklich hasse, ist so Unpünktlichkeit. Das finde ich ganz schlimm. Aber ich weiß natürlich, dass es bei dir nicht aus dem Schlendrian entsteht, sondern dass einfach viel auf dem Tisch ist und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und bei dir ist es denn auch so, wenn du sagst, nee, wir treffen uns anstatt dann und dann, dann und dann, dann klappt das auch. Aber wie gehst du denn mit Unpünktlichkeit um, Simon?
Ich finde,
das ist das Allerschlimmste. Ja, ich bin da auch echt, Messer geht in der Tasche auf, Alter.
Ja, einer meiner besten Freunde, mit dem ich früher auch Musik gemacht habe, der hatte ADHS und mit dem habe ich mich immer auf dem Weg zum Proberaum am Bahnhof getroffen. Ja. Und ja, dann stand ich halt manchmal auch 70 Minuten am Bahnhof und hab gewartet und der Rest der Band natürlich schon längst im Proberaum, ist ja klar, ne?
Aber ja, ja.
Von daher, da habe ich es auf jeden Fall auch so ein bisschen hassen gelernt, so richtig viel. Es war jetzt nicht so ganz seine, wie soll ich sagen, es war nicht Fahrlässigkeit oder Schlendrian-mäßig, sondern so ein bisschen, wie soll ich sagen, psychobedingt, aber war anstrengend und grundsätzlich, ich hasse es auch völlig. Deswegen, Hanno, noch kurzer Zusatz, bevor ich das Wort wieder an dich abgebe, wenn ich zu spät bin oder sich das hier verzögert, wenn wir beide aufnehmen, ich sterbe 1000 Tode. Es ist so ein Doppelstress, weil ich selbst so hasse.
Ja, Simon, mach dir da keinen Kopf. Ich weiß, wenn wir hier, ich meine, es ist ja nicht so, als wenn das nur von deiner Seite kommt. Alles gut. Aber das ist ganz witzig. Ich hatte auch so einen Freund und dieser Freund, der immer total unpünktlich war, ist dann auch mein Schlagzeuger geworden. Und zwar ist das Erinsch von Manta. Richtig hardcore. Muss man fairerweise sagen, es ist komplett anders geworden. Also er ist ein extrem ordentlicher, pünktlicher, auch also fast, wie sagt man, so penibel so in manchen Sachen, nice, was so Orga betrifft. Und das ist total geil. Aber früher war das wirklich so, ich übertreibe jetzt nicht, eine Stunde zu spät kommen, und er hatte nicht ADHS, zumindest nicht, dass wir wussten so oder wissen, eine Stunde zu spät war ganz normaler Standard. Das konnte auch mal anderthalb sein und an so einem guten Tag halt nur so 35 Minuten. Das war halt so richtig, du musst dir das so vorstellen, der hat in Bremen-Horn gewohnt, das ist richtig weit weg von da, wo ich gewohnt habe. Man hat sich mit dem jetzt, sagen wir mal, 4 Uhr nachmittags verabredet. Um 3:45 zieht er sich so dann seine Jacke an und stellt so fest, so ja, das Fahrrad hat einen Platten. Und dann kommt auch noch unser Kumpel Klaus vorbei und holt ihn ab. Klaus kommt auch nochmal zu spät und so. Viel zu krass. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Respektlosigkeit zu tun, denn ich war 15, er war 22, ich war ein Teenager und er war schon ein gestandener Mann. Ich glaube, er hat das damals vielleicht auch nicht so, Also vielleicht eher so sportlich gesehen oder so, ne? Und das war, oft haben wir uns dann auch im Proberaum getroffen und wir konnten halt immer nur eine Stunde proben. Das war halt auch immer total ärgerlich, so, weil dann kam er erst immer danach, als wir schon wieder leise sein mussten. Aber muss man sagen, hat sich gänzlich geändert. Also ein absoluter Vorzeige-Timer, der Typ mittlerweile.
Sehr schön, das höre ich gerne.
Hörst du gerne, ne?
Das höre ich sehr gerne, ja. Ich bin, wie gesagt, mich macht Unpünktlichkeit auch fertig. Also von daher. Ja,
ansonsten.
Du kannst dir vorstellen, ich schwitze Blut, wenn ich irgendwo zu spät komme. Ich kriege so richtig, auch wenn Leute in meinem Lebensumfeld, ja, die nicht diesen Pünktlichkeitswahn haben wie ich, wenn die dann lange brauchen und wir gemeinsam irgendwo hin müssen, ich will keine Namen nennen, aber es bringt mich zur Weißglut.
Die Namenswaffe ist geladen. Ja. Also ich könnte sie abfeuern. So, ne? Das ist halt auch immer, wenn wir touren mit der Band. Ja, also früher als Tourist oder als Urlauber, mittlerweile ja nur noch mit der Band. Ich würde einen Teufel tun, in Urlaub zu fahren. Ja. Wenn man dann so Länder fährt, jetzt sag ich mal so ganz, also wir waren ja jetzt gerade mit Manta in Südamerika auf Tour. Und da haben wir ja eine Folge drüber gemacht. Ey, du machst dir keine Platte so. Also so, wenn die schon eine Stunde später losgeht, es ist total pünktlich, 2 Stunden später gar kein Problem und 3 Stunden später völlig normal. Das ist so, und dann kommt, ey, ist das nicht sympathisch, die nehmen das hier alles nicht so ernst, da wird das Fest gefeiert, wie es gefallen wird, hätte ich fast gesagt, so, Alter, richtig abtören, ist das Allerschlimmste. Und da kann ich dann auch nicht über meinen Schatten springen. Meinetwegen können die Leute mir dann auch Griesgrämigkeit oder Klemmigkeit oder so nachsagen, ist mir scheißegal, Alter, dein komme ich halt nicht mehr. So, Ende aus.
Ja, fair enough. Und
ich habe eh schon so ein Wechselbad der Emotionen heute hinter mir. Also total so ein emotional Rollercoaster. Heute Morgen noch im Büro, 6.30 Uhr vorm Frühstück noch, musste ich meine Bank in Deutschland anrufen. Alter, danach habe ich mich fast aufgehangen, Alter. Es war das aller Schlimmste. Versuchen so Zugriff auf ein Bankkonto, was ich lange nicht benutzt habe, und aus unerklärlichen Gründen liegen da immer noch 900 Euro und das ist für mich genauso wie für dich und die meisten anderen eine riesige Stange Geld und die hätte ich gerne wieder und dann kommen die an mit Fototannen und PIN und dies und das und peilen überhaupt nicht, dass ich nicht eben zum Briefkasten gehen kann und auch kein Faxgerät habe und so eine Scheiße, Alter. Da hätte ich fast eine Horde Hooligans vorbeigeschickt bei dem scheiß Büro, Alter. Alles zu Klump und Asche hauen, also völlig durchgedreht. Dann wiederum bin ich an meinen Schnappschrank gegangen, um einfach zu sehen, was für heute Abend noch da ist. Und hab, und halte ich fest, total überraschend, eine längst vergessene, verloren geglaubte Tüte Erdnussflips wiedergefunden. Und wirklich ohne Scheiß, hab so einen Schrei von mir gegeben, wo ich so ein bisschen selber überrascht war, der so total so, also in die Richtung hysterisch ging, aber auch so mit so einem ganz leichten tränenerstickten Unterton. Also ich war wirklich total überfordert von meinen Emotionen, dass der Hund mich auch angeguckt hat, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also heute Abend Schnaps und Erdnussflips. Haben wir oft drüber geredet, Erdnussflips, die absolute Messe, Simon. Das ist das Allerschönste. Und in 2 Wochen bin ich wieder in Deutschland und dann, ich werde den ganzen Turbus so mit Erdnussflips zuschmeißen und zuscheißen. Es gibt überhaupt kein Limit mehr.
Und schön mit den fettigen Pfoten, mit diesem bisschen Erdnussflip-Staub überall anfassen, ist ja klar, ne? Jede Türklinke. Big Time,
auf jeden Fall. Anderen Leuten ins Gesicht fassen und so. Nachdem man sich selber die Eier und den Arsch gekratzt hat, mit den noch den Erdnussflips krümeln, ja, so an Fenster packen. Es wird so schön. Und so auch andere Leute, das ist auch so ein Ding. Kennst du, das ist da wie ich auch natürlich sehr klemmiger Hanno. Wenn mir Leute auf den Teller packen, so, oh, kann ich das mal probieren? Das sieht ja gut aus. Und ihre Wichsgriffe dann in mein Essen packen. Das ist echt so, also da kann ich mir echt vorstellen, jemanden abzustechen. Also das ist so. Und auch kein Warnstich, sondern also wirklich shoot to kill. So. Ja. Also wirklich, das ist das Allerschlimmste. Ja, ich bin, wie ihr seht, ein Mann der Neurosen.
Ja, man merkt es gar nicht, ja.
Ganz. Was gibt's zum Geburtstag? Rote Rosen und Neurosen, beides.
Alter. Rote
gab's,
Neurosen.
Gab es für mich zum Ehrentag, ja. Naja, das war mein Tag. Also schon, siehste, du hast nur Terminprobleme und bei mir halt emotional Nightmare.
Ja, verstehe. Nee, geht mir eh nicht. Ich bin ausgebrannt schon wieder. Ich dachte mir so, ja, vor diesen anderthalb Wochen US-Tour werde ich nicht so ausgebrannt sein wie vor der Europa-Tour. Ja, denkst du, Alter, es ist schon wieder.
Denkst du?
Nur rumrotieren. Es geht mir so auf den Sack, Alter. Mir geht gerade, also ich muss wirklich sagen, ich bin gerade in so einer, mir geht eigentlich alles ein bisschen auf den Sack. Alles, was ich tue.
Hat dir jemand ins Essen gefasst?
Vielleicht? Metaphorisch vielleicht, ja, muss man einfach ganz klar sagen.
Und das Geile ist, dass bei diesem ganzen Stress heute bei dir, also bei mir, vielleicht hast du dich schon viel früher damit beschäftigt, so, ich habe die Platte jetzt ein paar Mal durchgehört, aber auch heute Morgen noch zweimal. Der beste Soundtrack natürlich zu dem ganzen Ultrastress, eine mega geile neue Platte, die wir ins Büro geschickt bekommen haben. Es handelt sich um eine neue Platte, die bei Metal Blade rauskommt, und zwar am 8. März. Es ist Ghost mit Prophecy. Nicht die Ghost, wo ihr jetzt alle dran denkt, sondern die Band. Der Künstler nennt sich G-O-S-T. Wie spricht man das eigentlich aus, Simon? Einfach Ghost?
Ich spreche das dann einfach Ghost aus.
Ghost, ihr wisst Bescheid. Ja, geilerweise auch ganz andere Baustelle als die Mummenschanz Band Ghost. Also, hast du heute Morgen wahrscheinlich auch noch ein paar Mal gepumpt. Das passte natürlich bestens zur Laune, oder?
Kann man wohl sagen, ja. Gestern Abend viel gehört, heute Morgen nochmal viel gehört, während ich mich auf den Rest dieser spannenden Folge vorbereitet habe. Sehr interessante Platte. Um so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen für Leute, die Ghost, wie auch immer, noch gar nicht kennen. Das ist so ein bisschen eine sehr düstere Auslegung von Synthwave, sag ich mal.
Ja.
Mit aber extrem vielen Metal-Elementen. Und man merkt extrem, oder was ich extrem sympathisch finde, ist, dass versucht wird, diese Metal-Einflüsse wirklich prominent auch in diesen Sound mit einzubauen. So, auch mit eben nicht Metal-Instrumenten. Man hört zwar hier und da mal eine Gitarre, aber oft werden, ja, du hast so Mischung aus Blast und Breakbeats irgendwie vermischt mit Keyboards und bla bla bla. Also crazy shit auf jeden Fall.
Also genau, was du sagst, völlig erfrischend, weil das, was wir hier als Metal ist ein Stilelement, aber erwartet jetzt nicht ohne Ende verzerrte Gitarren oder sonst was. Nein, es ist viel, viel wilder. Man hat das Gefühl, man hört so eine Synthwave-Platte mit so Black-Metal-Einschlagkante, aber diese ganzen Black-Metal-Elemente sind alle auf elektronischer Basis. Es ist wirklich schwer zu erklären, sollte man sich am besten selber anhören. Und ja, nicht zuletzt auch jede Menge, und da geht uns natürlich das Herz auf, richtig schöne Industrial-Momente. Ministry muss man hier nennen. Groovig wie Sau, die ganze Nummer. Witzigerweise sind wir natürlich nicht die Einzigen, die das so auch so im Black-Metal-Kontext verorten. War schon eingeladen als Support bei Mayhem, von den heiß geliebten, sehr geschätzten Kollegen Mayhem von dir. Und jetzt auch gerade hier in Nordamerika oder in den USA. Letzten Herbst, glaube ich, mit Katatonia auf Tour. Auch total wildes Paket, die ganze Nummer. Mhm. Und der Typ dahinter heißt James Lawler. In der Bio wird es als Band charakterisiert, kann man vielleicht auch so nennen, aber ich glaube, das ist ein Mastermind hinter der ganzen Nummer. Ich habe mir halt auch mal Auftritte bei YouTube angeguckt. Tritt dann halt auch so auf bei Maryland Deathfest und so, wo sonst nur Metal ist und so. Also das Ding, der Kollege ist halt auf jeden Fall komplett im Metal-Kontext verordnet. So, die Platte heißt Prophecy. Und ja, lass uns über Mucke reden, Simon. Was fällt dir als erstes ein oder auf?
Also was ich richtig cool finde an der Platte sind die verschiedensten Vocal Styles, die man da drauf hört. So, ja, du hast halt teilweise so richtig Gothic-mäßige, Grufti-mäßige Vocals. Ich korrigiere
das. Das gute alte Grufti.
Genau. Dann aber auch so, du hast gerade schon angeschnitten, Black-Metal-Einflüsse hört man auf der Platte einige, auch in den Vocals. Dann wird auf einmal geschrien, man erwartet es gar nicht. Manche Songs sind instrumental. Also da wird ein extrem breites Spektrum abgedeckt, was ich grundsätzlich ziemlich cool finde. Und ja, es gibt auch Songs, die, sag ich mal, die diese ganze Mischung, die man auf der Platte hören kann. Also ich glaube, jemand, der sich kein Bild davon machen kann, wie das klingt, sollte zum Beispiel sich mal den Song Decadent Decay reinziehen. Das ist so ein perfektes Beispiel dafür, was man alles auf der Platte findet. Irgendwie, wie schon gesagt, Blastbeats wechseln sich mit Breakbeats ab am Anfang. Dann die Strophen sind übelst Darkwave, Gothic-mäßig. Und dann gibt's so mittendrin so 80er-Nostalgie-Keyboard-Sounds irgendwie oder so 90er-Keyboard-Sounds.
Genau, und wo du den Song schon benennst, den hatte ich mir auch rausgeschrieben. Und in den letzten 30 Sekunden nochmal so ein richtig schöner Hardcore-mäßiger Tempowechsel-Breakdown. Also wirklich alles komplett in dieser einen Nummer. Es gibt ein relativ kurzes Intro von der Platte und dann geht's halt auch los mit einem Song, der nennt sich direkt Prophecy, wenn ich mich nicht täusche. Dazu gibt's auch ein Video, kann man sich auch reinziehen bei YouTube natürlich, und das ist halt total krass, ne? Das Drum-Pattern, wenn der Song losgeht, richtig geil, Kennern wird es auffallen, ist 1:1 das Drum-Pattern von Kick Out the Jams. So das erste Drum-Moment von Kick Out the Jams von MC5 ist da einmal drin verarbeitet und da geht mir natürlich sofort das Herz auf. Und dann ab 0:50 ein Beat des Todes. Also wirklich jetzt, man verzeih mir diese Phrasenschwein-Rhetorik hier, aber Kopfnicker-Garantie. Also richtig, richtig krass. Ist so ein bisschen wie Depeche Mode auf so einem Horror-Acid-Film, ein digitaler Albtraum. Wunderbar.
Depeche Mode ist ein super Beispiel. Im Song Widow Song zum Beispiel habe ich auch klare Depeche Mode Einflüsse rausgehört. Auch ein bisschen Skinny Puppy. Skinny Puppy hört man eigentlich durch die ganze Platte. Immer dann, wenn es so ein bisschen gothiger wird, hört man Skinny Puppy raus. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Was mir auch noch sehr positiv aufgefallen ist der Song Through the Water. Der erinnert sehr an Closer von Nine Inch Nails für eine Weile. Und am Ende kommt auf einmal so ein richtiges, auch nochmal so ein richtiges Nasty-Metal-Riff auf so einen super stampfenden Groove irgendwie. Auch geil irgendwie. Also man wird ständig irgendwie überrascht auf der Platte. Es ist sehr, sehr, sehr unvorhersehbar eigentlich.
Ah krass, du hast dir komplett andere Tracks als ich rausgeschrieben. Das spricht natürlich für die Vielseitigkeit der Platte. Mhm. Death in Bloom, mega Industrial-Keule. Dann gibt es einen Song namens Deceiver. Das ist so richtig klassisch Synthwave. Und dann auf einmal geht's los mit absolut finsterem Black-Metal-Gekeife. Also richtig gruselig, wie so Horrorfilm-Mucke. Dann Song namens Obituary. Extrem tanzbar. Das kommt bei mir natürlich total gut an. Und dann, Digital Death. Keine Ahnung, was das sein soll. Macht einen auf jeden Fall total fertig. Ist Grindcore, Black Metal ein totaler Witz dagegen. Unfassbar anstrengend, aber im Positiven so. Grundsätzlich, was ich bei der Platte hervorheben will, ist, dass es sehr, sehr interessant ist, wie ultra schmissig und tanzbar die Platte ist und gleichzeitig unfassbar fordernd. Mhm. So, also hinterher hat man immer das Gefühl, man braucht echt erstmal Urlaub fürs Gehirn. Ansonsten, ja, zieht euch das rein. 8. März kommt die Platte. Metal Blade Prophecy heißt das ganze Ding und er ist in meinen Augen eine sehr, sehr, sehr große, angenehme Abwechslung zum ganzen typischen Metal-gitarrenlastigen Einheitsbrei. Das Ding kommt als Digipack und ich glaube, 3 Vinyl-Varianten gibt es. Firefly Glow Marble. Da musst du mir jetzt mal wieder auf die Sprünge helfen, Simon. Was ist das denn wohl?
Keine Ahnung. Also bei den Namen der Vinyl-Varianten werden die Labels langsam auch kreativ. Mache ich auch manchmal.
Allerdings.
Mache ich auch manchmal so irgendwie, dass ich. Ich glaube, ich hatte gerade ein Vinyl-Release, wo ich die Farbe Blood in the Water genannt habe. Weißt du, das ist dann, keine Ahnung. Da kann man, ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass da mehr Kreativität als so stumpfe Bezeichnung wie Clear Red with White Splatter ist halt irgendwie, weißt du, irgendwie gibt es so ein bisschen mehr künstlerischen Kontext, wenn man den Varianten auch kreative Namen gibt.
Hier angegeben auf jeden Fall als Digipack und 3 verschiedene Vinylfarben, die scheinbar alle ziemlich wild und aufwendig zu sein seid. Also Tipp von ganz oben, Ghost with Prophecy, 8. März.
Alright, Hanno, dann lass uns mal zum Thema heute kommen. Wir haben uns dieses Mal etwas spontaner dazu entschieden, mal was ganz anderes zu machen. Denn letztens waren wir wieder mal am Telefon und haben festgestellt, was, Hanno?
Ja. Also erstmal haben wir natürlich uns eigentlich ein total fetziges Thema hier für heute schon zurechtgelegt. Es ging wieder um Musik. Es sollte eigentlich wieder ein Kultklopper-Format werden. Keine Sorge, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Nee, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, kommt natürlich, wird nachgeschoben. Aber wir haben uns dann relativ spontan entschieden, das Ruder ein bisschen umzureißen, denn in unseren Gesprächen, Simon und ich, wenn wir so uns erhalten, wir stellen immer wieder fest, dass insbesondere ich immer so ein bisschen gefühlt unterm Stein lebe, was so neueste Entwicklungen und so ein bisschen Gossip, muss man auch sagen, so den letzten Tratsch. Also ich habe nicht immer so das Ohr wirklich auf der Straße. Insgesamt muss man aber auch fairerweise sagen, Simon, dass wir beide ziemlich gut da drin sind und das ehrt uns, einfach Mumpitz und Müll zu ignorieren, was uns einfach nicht betrifft und tangiert. Aber ich wurde auch schon öfters, oder wir, aber insbesondere ich, in den Kommentarspalten und so und auch vor allen Dingen in den DMs bei Insta darauf hingewiesen, dass wir das und das checken sollten oder ob ich das und das denn gar nicht mitgekriegt hätte und so. Wir haben uns deswegen heute überlegt, wir gehen mal so ein bisschen durch die Medienlandschaft der letzten Woche und haben uns ein neues Spitzenformat überlegt. Das heißt, Hanno und Simon lesen Zeitung.
Genau so. Newsflash.
Newsflash. Also, wir gucken für euch, was es gerade Neues gibt und gucken, ob wir was Interessantes für euch entdecken. Also, wir sind gespannt. Damit sich ja keiner mehr beschwert, dass wir nicht wissen, was in der Welt so gerade vor sich geht. Um auch ein bisschen zu zeigen, Simon, natürlich, dass die Folgen nicht alle schon 1998 vorproduziert wurden.
Ja, das muss man natürlich sagen. Wir sprechen natürlich viel über, wie soll ich sagen, Klassiker. Ja, und ja, Sachen.
Sind in unserer Bubble auch so stecken geblieben. Das fühlt sich auch gut an, aber wir wurden werden so ganz durch die Blume kritisiert, dass wir doch auch ein bisschen mehr, wie sagt man, ein bisschen mehr am Zahn der Zeit irgendwie sein könnten.
Ja, genau, auf jeden Fall. Deswegen haben wir uns letztens am Telefon angefangen, Headlines vorzulesen, uns köstlich amüsiert und
es ging direkt los.
aber auch festgestellt, dass es extrem viele polarisierende, interessante Themen gerade gibt, die so in der Metal-Presse diskutiert werden.
Also ich bin immer noch total skeptisch. Also viele Sachen, die ich gelesen habe, will ich direkt wieder vergessen. Aber gut, gehen wir mal los. Also los geht's, dass wir gelesen haben, dass David Vincent, paar Worte zu David Vincent, lieber Simon.
Ja, David Vincent natürlich Sänger von Morbid Angel, nicht durchweg. Ja, er wurde ja von Steve Tucker auch ersetzt. Kam dann kurz zurück zu Morbid Angel, hat das mit Abstand unpopulärste Morbid Angel Album rausgebracht mit so einem lateinischen Titel.
Mit Abstand?
Wirklich mit Abstand. Also die Platte wurde von Fans bis zum geht nicht mehr verrissen. Interessanter Typ. Als jemand, der in Tampa gelebt hat, habe ich natürlich mit David Vincent eine ganz spezielle Verbindung. Der war ja auch bei Dean Guitars irgendwie involviert und der ist schon ein bisschen Paradiesvogel. Der versucht ist so ein Death Metal Gothic Cowboy. Ja, und von daher natürlich, wenn David Vincent...
Hervorragend.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn David Vincent irgendwo...
Richtig geil.
Wenn David Vincent irgendwo eine starke Meinung hat, da bin ich von vornherein skeptisch, muss ich sagen. Und genau...
Den hätte man auch auf der NAMM erwarten können eigentlich sowieso. Ich bin so ein bisschen so halb Cowboy, halb Death-Metaller so. Das ist mein Ding, ein Paradiesvogel.
Da habe ich den damals auch gesehen auf der NAMM, in seinem scharfen Outfit.
Weil er ein Blech geraucht hat draußen bei den Müllcontainern, ja, Alter. Auf jeden Fall, David Vincent sind ist jetzt sauer, weil er sagt, ey, was ist denn das für ein Quatsch, wenn man extrem Metal macht und die Vocals auch extrem im extrem Metal Sektor abliefert, so, die kann ja gar keiner verstehen. Dann weiß man ja gar nicht, worum es in den Liedern geht. Und nach 65 Jahren Death Metaller fällt das jetzt David Vincent gerade auf.
Ja, auf jeden Fall ein starkes Stück. Erstmal klingt es so, als hätte meine Mutti das gesagt, als wäre die in mein Kinderzimmer gelaufen und hätte gesagt, ey, es kann, versteht ja
kann doch keiner verstehen.
Ja, mit diesem Screamo hier.
Auf jeden Fall. Richtig fetzige Meinung von David Vincent erstmal.
Definitiv. Grundsätzlich interessantes Thema. Death Metal Vocals können natürlich oft sehr, sehr unverständlich sein. Ich finde aber viel wichtiger, als die Frage, ob Death Metal Vocals verständlich oder unverständlich sind. Für mich macht echt alles die Stimmfarbe aus irgendwie so. Und es gibt natürlich echt extrem viel sehr langweilige Death Metal Vocals. Also jetzt in den letzten Jahren gab es ja wieder so ein Oldschool Death Metal Revival. Da sind die Vocals oft so super grunzig, aber haben überhaupt keine Power und dann einfach extrem viel Hall draufgelegt. So, das kann man weder gut verstehen, noch kommt da irgendeine Emotion rüber. So, das klingt immer alles so ein bisschen nach Gully. Finde ich ehrlich gesagt schlimmer als unverständliche Vocals. Aber wie siehst du das? Findest du es wichtig, dass Death Metal Vocals verständlich sind oder ist dir das total Wumpe?
Na, wir haben ja zum Thema Lyrics auch schon mal eine Folge gemacht. Hier Empfehlung, einfach mal reinhören. Gute Folge natürlich. Grundsätzlich ist bei mir so, dass alles, was in Extrem-Metal-Bereich geht, für mich, und das habe ich auch bei Manta von Anfang an immer gesagt, das Instrument ist eine Stimme. Das ist für mich kein Vehikel zum Message-Transport oder so. Es ist für mich in erster Linie ein Instrument. Mir war das immer rottig egal, ob ich irgendwas verstehe, worüber gesungen wird. Und auch bis heute ist es beim Extrem-Metal nicht mein Anspruch, dass ich das verstehe. Wirklich überhaupt nicht. Und ich sage auch von mir selber, wenn ich mit Manta, natürlich gebe ich mir Mühe bei den Lyrics. Und haben die Lyrics auch mittlerweile oder immer mehr auch eine Message oder ich reagiere mit den Lyrics auf das, was um mich herum passiert und was ich jeden Tag sehe. Das Ding ist aber, ich erwarte von niemandem anderen, dass er die versteht oder irgendwie sonst was. Ne? Deswegen für mich waren so Extrem-Metal-Vocals halt immer ein Instrument. Und hätte ich wirklich eine Message, von der ich erwarte, dass die Leute basierend auf dieser Message sich verhalten, dann würde ich halt einen anderen Vocal-Style auch wählen. So, ne? Dann würde ich schon so singen, dass man es versteht. Also ich finde, das ist natürlich ein valider Punkt, aber sich jetzt irgendwie nach 40 Jahren Death Metal darüber aufregen, ey, das kann man ja gar nicht verstehen, ist natürlich ein bisschen albern.
Man muss dazu sagen, grundsätzlich David Vincent ist ja momentan mit Ultimas aktiv. Die erste Platte von Ultimas, da habe ich mich ziemlich drauf vorgefreut, weil das Line-Up durchaus interessant ist. Da spielt ja auch Blasphemer, der früher bei Mayhem Gitarre gespielt hat. Unfassbarer Gitarrist. Instrumental auch total geil. Was mir an dem Debütalbum extrem auf den Sack gegangen ist, ist, wie überklar die Vocals produziert waren von David Vincent. Weil die Lyrics teilweise auch ziemlich Banane sind. So. Und dann denke ich mir so, Alter, ganz ehrlich, ich finde, es ist im Death Metal No-Go, wenn die Vocals so popmäßig über der Musik produziert sind. Das ist schon mal Problem Nummer eins, da vergeht mir schon jegliche Lust. Und wenn dann die audiblen Lyrics Banane sind, so, dann macht es die ganze Sache nicht besser. So.
Das ist ja das Schöne grundsätzlich, dass man halt auch einfach vielleicht jetzt. Ja, also weißt du, ich weiß halt, was ich kriege bei einer Cannibal Corpse Platte. Da muss ich nicht jedes Wort verstehen, sondern ich kann mir in etwa vorstellen, worum es geht. Axt im Kopf und fertig. Super. Ja. Stimmung steht.
Genau. Wie viel mehr Kontext und Detail brauche ich da? Grundsätzlich, hier John, unser Sänger bei Nightmare, der hat auch den Anspruch, dass er schon möchte, dass seine Lyrics irgendwie audibel sind. Die Lyrics audibel sind. Ich kann das total schwer einschätzen, ob das ihm glückt, weil ich die Lyrics mit ihm zusammenschreibe und dann kenne ich jedes Wort und natürlich erkenne ich die Worte auch wieder. Das muss jemand anders entscheiden. Da bin ich nicht unparteiisch, ob ihm das glückt.
Also ich könnte die jetzt nicht transkribieren. Ich könnte jetzt nicht mitschreiben. Also ja. Bei All Due Respect.
Ja, fair enough. Aber ja, ansonsten, ey, ganz ehrlich, also um mal ein paar positive Death-Metal-Vocal-Beispiele zu bringen, ob die jetzt audibel sind oder nicht, sei dahingestellt. Für mich, wie gesagt, Stimmfarbe regiert. Die letzten beiden Gorguts-Releases extrem, also für eine Death-Metal-Stimme hat Luke LeMay extrem viel Soul in der Stimme. Das ist mir wichtiger als die Verständlichkeit. Man versteht ihn aber auch gut. Unverständliche Death-Metal-Vocals, aber auch extrem geile Stimmfarbe. Alterage, so eine Death-Metal-Band aus Spanien, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt gerade, was ich ziemlich fresh finde, eine Band, die heißt Pestilength. Nicht Pestilence, sondern Pestilength. Richtig ekelhafte Vocals. So, das klingt alles so ein bisschen wie so Höllen-Kotz-Rülps-Death-Metal-Vocals. Aber irgendwie geil.
Klingt fantastisch. Es sind ja immer, ne, es sind immer so ein bisschen die Sänger der Bands, die sich auch am liebsten beschweren. Denn, ja, oder? Dann weiter geht's mit, wie heißt der Kollege? Danny Filth.
Ja, von Cradle of Filth. Der beschwert sich auch momentan, ja.
Ist das eigentlich so ein Künstlername wie Joey Ramone?
Ja.
So, ich bin Joey Ramones von den Ramones. Mein Name ist Danny Filth von Cradle of Filth.
Yep.
Mein Name ist Hanno Manta von
Manta.
Heiner Puhvogel Starkkapelle.
Ja, yep. Genau so ein Künstlername ist das, ja.
Ziemlich Lash. Wie kann man sich denn so nennen? Irgendwie, naja, keine Ahnung.
Ja, ich finde es gar nicht so schlimm. Na, Danny macht so
ein Cradle of Filth, eine Band auch überhaupt keine Meinung zu, noch nie gehabt.
Wie ist es bei dir? Ich bin nicht Fan von der Band. Ich erinnere mich, meine Grufti-Freunde fanden Cradle of Filth ziemlich cool und eine von den sehr alten Platten von denen habe ich dann mir so ein paar Mal angehört, versucht gut zu finden. Ich erinnere mich an einen Song, der hieß Her Ghost in the Fog, war okay. Ansonsten ist es mir ein bisschen zu cheesy. Also ich sag mal, Cradle of Filth sind ein gutes Beispiel dafür, wie sehr man die Idee von Black Metal kommerzialisieren kann und mit ich sag mal, so ein bisschen popkulturell ausschmücken kann.
Ja, brauche ich nicht. Und außerdem hat 2010 angerufen, 2011. Denn Herr Filth beschwert sich darüber, dass er ja gar kein Geld mit Spotify verdient. Big fucking News, Alter. Gerade heute bei Loudwire zu lesen, vor 3 Tagen, da denkt man auch so, Alter, was? Ja, okay, alles klar. Wir wissen natürlich mittlerweile alle, dass Spotify der letzte Halbsabschneiderverein ist. Mein Beef mit der ganzen Nummer ist, ich höre leider trotzdem Musik bei Spotify und 99,9% von allen Leuten, die ich kenne, ebenfalls.
Man muss dazu sagen, zu dem, was er da sagt, ich zitiere ihn jetzt mal.
Bitte.
I think we had 25, 26 million plays last year and I think personally I got about 20 pounds, which is less than an hourly work rate. Absoluter Bullshit, Alter. Come on.
Also Entschuldigung, es ist massivst unterbezahlt. Also natürlich ist es massivst ungerecht, was Geld bei Spotify übrig bleibt. Brauchen wir überhaupt nicht. Also das ist absoluter Mumpitz. Und er sagt natürlich, ja, da steht die Plattenfirma zwischen des Managements, Accountants, bla bla bla. Kann ja sein. Aber es ist schier unmöglich, dass du 26 Millionen Plays letztes Jahr hattest und da 20 Pfund bei dir übrig bleiben. Selbst wenn es dann 5 Bandmitglieder sind, wenn sie das dann irgendwie 100 Pfund, es ist natürlich absoluter Schrott. Dass es total wenig ist, verstehe ich. Und er will seinen Punkt machen, verstehe ich auch. Und dass Spotify das allerletzte ist, ist sowieso gesetzt und klar. Aber es ist natürlich, was ich damit, so ein bisschen mein Problem damit, es ist halt auch seine ganzen Argumente, die er anbringt. Das ist halt alles so, Alter, das, wenn du dich jetzt ernsthaft im Jahr 2024 über Spotify beschwerst, dann bring da doch irgendwie eine andere Angle rein in die ganze Nummer. Aber es sind wirklich dieselben Argumente wie 2010 oder 2012 oder so.
Also mein Problem mit der ganzen Sache ist, ich sag das jetzt einfach mal zur vollen Transparenz, Nightmare hat vielleicht gerade so 350.000 Streams im Jahr gehabt, letztes Jahr. Und die Summe war zumindest vierstellig, die wir bekommen haben. So, wenn jetzt Danny Filth mit 25, 26 Millionen Streams, da kommen Summen bei rüber, die auf jeden Fall jetzt nicht so ein Sandwich-Geld sind, so, weißt du, wie ich meine? Also zu legitimieren, dass er, dass Spotify scheiße ist mit so einem Bullshit-Argument, das geht mir halt auf den Sack. So, ich finde, es gibt viel, viel, viel bessere Gründe, sich darüber zu beklagen. Aber ich muss auch dazu sagen, als differenzierte Meinung, ich finde Spotify aus einem ganz anderen Grund problematisch. Es gibt ja jetzt auch gerade diese neue Regelung, dass Künstler, die unter 1000 Streams im Monat oder im Jahr haben, gar nicht mehr bezahlt werden.
Einfach so aus bürokratischen Gründen, von wegen mit denen, da haben wir nicht die Manpower für. So, da machen wir uns gar nicht die Hände mit schmutzig. Das ist ja nur Arbeit dafür, dass sie dann irgendwie $6 kriegen.
Und da, das sehe ich auch so ein bisschen zweischneidig. Denn der Punkt ist, genau wie du schon sagtest, natürlich mit 1000 Streams im Jahr kriegst du Peanuts, ja. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein Riesenproblem ist, ob du am Ende $4.20 ausgezahlt bekommst oder nicht. Aber
es sind tatsächlich eher 48 Cent, wenn überhaupt, ja.
Aber der Punkt ist der, was passiert mit diesem ganzen Geld? Es geht ja trotzdem, die große Masse an Künstlern auf Spotify, irgendwie 90% oder so, streamen ja so wenig tatsächlich. Und es sind ja trotzdem Millionen von Millionen, die da umgesetzt werden, die jetzt irgendwo hin verschoben werden. Ich bezweifle, dass die nächstes Jahr auf meinem Spotify-Check landen, sondern wahrscheinlich in den Taschen der Chefetage. Das ist so ein bisschen mein Problem damit. Aber eine Sache muss ich auch ganz klar sagen. Ich verstehe nicht ganz, woher dieser Grundgedanke kommt, dass Spotify, es ist ja auch ein Service. Ja, für Bandcamp bezahle ich ja auch. Also Bandcamp verlangt von mir Geld jeden Monat. $10. So, weißt du, wie ich meine?
Mir geht so seine Argumentationskette einfach so auf den Sack, weil die so unfassbar, also das kann ja nicht der Ernst sein, dass du jetzt versuchst, mit den Argumenten irgendwelche Kids zum Umdenken zu, ja, das Benzin ist teurer geworden und die Tourbusse sind teurer geworden und meine Lebenskosten sind auch teurer geworden und das kann ja wohl nicht sein, dass ihr alle denkt, Musik sei umsonst. Natürlich ist Musik nicht umsonst, das ist ein riesiges Problem, was halt auch besprochen werden muss, aber er sagt dann, er bringt jetzt wirklich so von wegen so, ey, die Leute denken, die Musik wächst an den Bäumen und wenn ich in den Laden gehen würde und mir Bananen klauen würde, wie ihr meine Musik klaut, dann würde ich verhaftet werden. Es ist so, Alter, ja, I get it. Ja. Aber das ist so ein bisschen, wie gesagt, Alter, du bist 10 Jahre zu spät, Alter. Hättest ja auch, naja.
Vor allem, und der Punkt ist, wie gesagt, wenn da so viele Leute dazwischen sitzen, die Hand aufhalten und die Kohle abzapfen, ist vielleicht auch einfach ein Problem damit, was für Plattenverträge du unterschrieben hast. Cradle of Filth ist groß genug, um Sachen auszuhandeln in ihrem Interesse, um es mal einfach so zu sagen, die mehr in ihrem eigenen Interesse sind. Und wenn du am Ende wirklich nach 25 Millionen Plays nur 20 Pfund bekommst, dann hast du ganz andere Probleme als Spotify so. Ja, und ich finde, die Diskussion wird einfach nicht ehrlich geführt. So. Es wird völlig übertrieben, maßlos übertrieben, und weil es ist so populistisch irgendwie. Es ist eine populistische Art, die Diskussion zu führen.
Ohne Frage. Genau, und das meine ich so, von wegen so, ey, wenn du in den Supermarkt gehst und da klaust, wirst du verhaftet, wenn man aber meine Musik für umsonst anhört, dann ist das, heißt das Spotify und ich kriege nichts dafür. So, ja, ich verstehe, was du meinst. Trotzdem finde ich, dass man ganz klar sagen muss, dass die Verteilungsschlüssel von Spotify natürlich absolut unterirdisch ist und eine riesige Frechheit klar sind. Dann ist es ja schön, dass du mit Nightmare, dass da jetzt bei dir ein bisschen was übrig geblieben ist, aber wenn man auch selbst in fairen Strukturen sich befindet, wie ich jetzt zum Beispiel mit einer Plattenfirma und einem Vertrieb und solchen ganzen Sachen, wo die Deals sogar noch einigermaßen fair und auf Augenhöhe passieren, ist es trotzdem nahezu unmöglich, dass da irgendwas übrig bleibt. So, ne? Also das ist, muss man schon fairerweise sagen. Es ist für mich, ich habe das einfach vielleicht auch einfach relativ so einfach für mich akzeptiert, dass das für mich einfach eine Möglichkeit ist, das ist ein Zeichen der Zeit. Und ich sage nicht, dass ich das gut finde, aber dass es für mir vielleicht langfristig mit Live-Shows und so hilft, dass meine Musik immer anhörbar ist in irgendeiner Art und Weise. Und wir mit Manta, und das finde ich sehr interessant, wir haben einen 80-20-Schnitt zu physisch versus digital. Das heißt, 80% unserer kompletten Umsätze sind CDs und Vinyl versus 20% Streaming, von denen ich kein Geld sehe. So fucking what? Ich sage das jetzt relativ nonchalant, aber insgesamt so, vielleicht habe ich mich einfach damit abgefunden mit der ganzen Scheiße.
Ja, fair enough. ich sag mal so, ich...
Aber fair finde ich es in keinster Weise. Nö, das Modell ist natürlich geil und ich nutze es auch, aber fair, es ist wirklich mitnichten.
Nee, und jetzt natürlich, es ist jetzt nicht fairer geworden. Das muss man ganz klar sagen. Es wird auch in Zukunft, ich sag mal so, im Endeffekt, heute sagen sie, ja, wenn du nicht 1000 Streams hast im Jahr, kriegst du keine Kohle mehr. Nächstes Jahr sind es dann 10.000 oder 100.000.
Genau, und dann heißt es, und du kannst überhaupt nichts machen, weil die andere Alternative ist, ja, dann bin ich irgendwie mit meiner Musik überhaupt nicht sichtbar. YouTube geht mega die Binsen runter, keiner guckt sich mehr YouTube-Videos an. Das Einzige, was noch ist, so auf einen Knopfdruck wollen Leute immer Mucke streamen, konstant. Mhm. Und wenn du dann einfach sagst, da mache ich nicht mit, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass original niemand dich kennt. So, und weil da Leute dich nicht mal durch Zufall entdecken können via Spotify oder sonst was. Und ja, ich weiß, ich habe auch die Freunde, die dann ankommen, ja, da musst du zu dieser gehen oder so, da kriegst du ein bisschen mehr Geld, ja, ja. So.
Da sind die Sachen ja auch. Boah. Da sind die Sachen auch, das ist ja auch überhaupt keine Frage. Das sehe ich genauso. Was ist der andere? Dieser ist einer. Tidal wird auch oft genannt. Ich habe letztens was ganz Interessantes darüber gesehen, dass bei Tidal die Ausschüttungskurve dramatischer gefallen ist als bei Spotify. Natürlich kriegst du immer noch eine höhere Ausschüttung per Stream, aber man muss es natürlich auch ins Verhältnis setzen. Kein Mensch, übertrieben gesagt, hört Musik auf Tidal, Alter. Das ist halt, ja, damit hilfst du Bands auch nicht weiter, weil du jetzt bei Tidal die Mucke streamst. So, das ist halt egal. Am Ende des Tages sind die Ausschüttungen überall peinlich, ja, und affig und unfair.
Und letztendlich ist es so, dass ich auch, dass wir vielleicht auch einfach alte Typen sind. Wir sind, es ist so, ey, für mich ist das alles ein Zeichen der Zeit. Ich glaube, es wird auch noch viel, viel, viel schlimmer und in keinster Weise besser. Deswegen, für mich, ich verlasse mich nicht darauf, dass ich jemals im Leben mit Tonträgern groß Geld verdienen würde. Habe ich nie und werde ich nie. Deswegen, so, das ist, gehört halt einfach zu meiner Lebensrealität dazu. Ich sag nicht, dass ich das gut finde oder sonst was, aber für mich ist es jetzt nicht so, dass ein kompletter Markt für mich persönlich jetzt weggebrochen ist durch die ganze Nummer. Für mich ist es genau wie du, Simon. Du hast ein eigenes Label, du spielst in einer undergroundigen Band. Für uns wird es, also das mag jetzt total altbacken geben, aber ey, ich bin cool damit und ich sage das selbstbewusst und auch ganz bewusst in erster Linie. Für mich ist ein physischer Tonträger halt auch einfach, das ist mehr als einfach nur, da kann man Musik mit abspielen. Das ist für mich ein Teil der ganzen Ästhetik der Band. Die Aufnahme, die Aufmachung und das Teil nachher in der Hand zu halten, das ist für mich einfach, ich habe da riesengroße Freude dran. Die Freude ändert sich nicht, ob ich 10.000 oder 10 Platten verkaufe.
Aber ey, kommen wir doch mal zu einem etwas weniger klemmigen Thema, oder?
Ja, sehr gerne. Da merke ich auch richtig, wie ich abgeturnt werde, Alter.
Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist keine schöne, angenehme Diskussion. Angenehmer, witziger, unterhaltsamer hingegen ist, wir sind über einen Artikel gestoßen
bei Reddit
und zwar Weirdest Showplaces, also wo die eigenartigsten Locations für Shows. Ich bin sofort nostalgisch geworden für all die Scheißläden, in denen ich schon gespielt habe. Wird dir ähnlich gegangen sein? Lass doch mal was hören, Alter.
Also man muss sagen, diese Reddit-Diskussion brach um einen Post von irgendjemandem aus, der ein Video von den Cramps, ich liebe die Cramps, ich weiß nicht, wie vertraut du mit The Cramps bist, geile Band, von 1978, wo die irgendwo in Kalifornien in so einer Irrenanstalt spielen. Mhm. Und das ist sehr, sehr lustig zu sehen. Kann man auf jeden Fall googeln oder bei YouTube finden. Und da brach dann drumherum eine Diskussion aus, was sind so die weirdest places, wo die jeweiligen Musiker oder man selber als Musiker und Musikerin schon mal ein Konzert gespielt hat. Ey, bei Simon, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich glaube, das Abgedrehteste bei mir war, was ich jemals gemacht habe, war, also ich hab mit 12 Mal mit meiner ersten Punkband, mit meinem Kumpel Buzzy, ich glaube, ich habe ihn hier schon mal erwähnt, wir hatten unsere geile Punkband, die legendären Dreckspistols, und wir haben beim Kinderfasching gespielt, beim Karneval. Und zwar musste es im Februar 1995 gewesen sein. Das war ziemlich weird, weil das war mein erstes Konzert meines ganzen Lebens und da wurde ich ganz schnell darauf vorbereitet, auf etwas, was noch sehr, sehr oft passieren sollte. Und zwar, man fängt an, und bereits nach 10, 15 Sekunden guckt man in absolut leere Gesichter und merkt, Alter, das findet keiner geil. Keiner. Niemand. Also wirklich niemand. Und auch die Lehrerin stand da mit offenem Mund und sagt, ey, das kann nicht euer Ernst sein. Wie scheiße ist das denn? So. Und das hat sie hat andere Worte gewählt, aber das war so ganz klar die Message. Alter, Leute, hätte ich das gewusst, ihr seid ja richtig, richtig scheiße. Und wir waren auch nicht so gut. wir waren nicht so gut. Aber trotzdem viel zu krass. Also pädagogisch war das keine Meisterleistung der Lehrkraft damals. Und als wir dann so vielleicht so 17, 18 waren, da haben wir in Bremen bei einem Wettbewerb mitgemacht, der hieß Bremer Schulrock Festival und Basi und ich hatten dann wieder so eine Zwei-Mann-Band und zwar, ja, wie soll man das denn? Wir hatten beide eine Lochgitarre und haben so, ja, so Basi, große Mike Krüger-Fans, so Blödelbaden halt, so haben halt einfach lustige Lieder mit unseren Lochgitarren gesungen. Und da durften auch beim Schulrock-Festival dann auftreten und im Zuge dessen wurden wir dann so vom Senat für Kultur in Bremen gefragt, hey, wir haben gedacht, so, es sind so zwei Typen mit so interessanten Lochgitarren und die singen auch auf Deutsch und so, das ist bestimmt total künstlerisch wertvoll. Wir haben ja ein Projekt der Bremer Straßenbahn, das nennt sich Kulturbahn, glaube ich. Wollt ihr nicht ein paar eure Lieder hier in der Bremer Straßenbahn, während die so durch Bremen fährt, aufführen? Für die Leute, damit die sehen, wie kulturell offen Bremen ist und dass die junge Leute mit ihren Akustikgitarren Lieder singen und so. Und das war natürlich ähnlich, ne? Und dann haben die gesagt, ey, komm zu der und der Haltestelle und dann sind wir mit unseren besoffenen Kumpels dahin. Wir hatten jeder unsere Gitarre unterm Arm und dann hieß es so, ey, die Straßenbahn hält dann an und sammelt euch ein, ja? Und dann kam auch irgendwann eine Straßenbahn angefahren und wir hörten schon so lautes Getöse und Gegröle und dachten so, Alter, das wird richtig geil. Da ist ja, wir haben uns vertan. Wir haben der Bremer Kulturszene und der Bremer Straßenbahn AG total Unrecht getan. Das ist ein richtig fetziger Haufen. Ja, und dann kam die Straßenbahn so vor uns zum Stehen. Es war so später Nachmittag und es war ein Spieltag von Werder Amateure oder Werder Zweite oder so. Und in dieser Bahn waren dann einfach so wirklich, also es sah aus wie so eine Spiegel-TV-Doku von 1993. Halt, die ganze Bahn war voll mit gut 50, 60 Hardcore-Glatzen. Also wirklich alle, das, also wirklich so 18 Loch Springerstiefel, weiße Schnürsenkel, Bomberjacken, komplett Nassrasur, also wirklich komplett auf Hass gebürstet. Und wir standen da mit unseren langen, fettigen Haaren, unseren selbstgedrehten Kippen, irgendwie wir und noch 3, 4 Kumpels mit unseren Akustikgitarren unterm Arm und haben auf die Kulturbahn gewartet. Ey, und die sind immer so wie so Hunde im Zwinger an die Scheibe gesprungen. Mal, wir ficken euch, wir kriegen euch. Und dann haben die versucht, die Scheiben einzuschlagen. Und so war ich hier, sitze ich, übertreibe nicht. Und wir haben es dem Bahnfahrer zu verdanken, dass wir wahrscheinlich nicht umgebracht wurden an dem Tag. Und dann fuhr die Bahn wieder so weg. Und wir so, alter Kulturbahn, das haben wir uns ja total anders vorgestellt. Ja, und waren völlig fertig mit der Welt und wollten gerade so weglaufen. Und dann bimmelte so eine andere Straßenbahn und kam dann auch angefahren. Ja, und in der Straßenbahn, da war dann auf einmal so ein buntes Straßenfest, so mit so Kinderbemalung und da saßen nur so Rentner rum und Kinder konnten sich lustige Katzengesichter schminken lassen und es gab heiße Waffeln. Und das war die Kulturbahn. Und die erste Bahn war halt einfach nur ein Hooligan-Sonderzug zurück irgendwie Richtung Bahnhof, damit die wieder in die DDR fahren konnten. Also in die ehemalige DDR. Also es war wirklich viel zu krass. Und dann kam, ja, und dann folgte natürlich ein extrem langweiliger Auftritt zwischen Rentnern und Kindern. Und wieder viele Gesichter, die unsere Gags nicht kapiert haben und einfach gedacht haben, was soll der Scheiß und warum seid ihr so kacke? Kein guter Dienstag. Kein guter Dienstag für unsere Band.
Wurde es denn wenigstens filmisch festgehalten?
Nicht mal das, wir waren sogar zu doof, um Fotos zu machen. Also wirklich, es gibt außer diesen Erinnerungen kein belegtes Zeitdokument. Ich glaube, es kann sein, dass es davon Zeitungsartikel gibt. Da muss ich mal meine Mutter fragen, die hat ganz viel aufbewahrt. Es gibt definitiv Zeitungsartikel von Buzzy und mir, wie wir damals im Weserkurier auch mit unseren Akustikgitarren und ich hatte so lange blonde Haare und so eine selbstgesprühte Lederjacke mit so einem MC5-Logo hinten drauf. Und Buzzy hatte ein Iro, glaube ich, und aus irgendeinem Grund einen Nietengürtel um den Oberkörper geschlungen. So, ich weiß, ja, so sahen wir halt aus. Ja, das war wahrscheinlich, also das ist eine Anekdote von einem sehr, sehr weirden Place, wo wir mal ein Konzert gespielt haben. Jetzt kommst du, Simon.
Ja, Hanno, ich muss sagen, die Story kann ich einfach nicht toppen. Da fällt mir nichts ein. Ich habe nichts Groteskeres als eine Straßenbahn gespielt. Das ist einfach so. Ich meine, die Storys da von mir, die kennt man schon aus der, wie hieß unsere Folge?
Ein kleines bisschen Horrorshow, genau, glaube ich. Eine der anfänglichen Folgen. Richtig, ne? Hört euch einfach mal, da hast du aber schon ein paar richtig, richtig geile Dinger rausgehauen. Aber grundsätzlich muss man, glaube ich, festhalten, dass es ein ganz besonderes Gefühl ist. Und das wirst du zumindest kennen, Simon. Vor einer Crowd zu spielen und man merkt innerhalb von Sekunden, dass man in leere Gesichter blickt und keiner hat Bock oder peilt es.
Ja, das ist mir auf jeden Fall auch schon ein paar Mal passiert. Auch manchmal auch auf unerwarteten Events, wo man denkt, wo man erwartet, gut anzukommen und es passiert einfach nicht. Aber ja, Straßenbahn und Topper, da lass uns direkt zum nächsten Thema übergehen.
Was hast du noch gelesen, Simon, in der Zeitung?
In der Zeitung habe ich gelesen, in der Tageszeitung, dass die Band Bastardane, von wem ist es der Sohn, James Hetfield?
Richtig.
Ja, Bastardane Bus Auditions, fand ich sehr interessant. Sowas klingt immer total aufregend und krass. Ja, ich denke so, boah, der Sohn von James Hetfield spielt in der Band und ich überlege mir jetzt, wenn ich so 17-Jähriger wäre, da würde bei mir würden wahrscheinlich bei mir die Träume anfangen, sich zu entfalten.
Ich glaube, ein bisschen älter sind die schon, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Also schon Anfang 20. Was interessant ist, und das ist das Allerwichtigste, dass der Sohn von James Hetfield 1:1 aussieht wie eine Mischung aus James Hetfield und Lars Ulrich. Und das ist das wirklich Eigenartige an dieser Story. Wenn man sich bei Loudwire diese Story reinzieht und dann den Typen anguckt, Alter, der sieht eigentlich mehr aus wie Lars Ulrich. Also irgendwas war da los. Da muss irgendwelche Gene wurden da gekreuzt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und hast du da mal reingehört in Bastardane?
Ja, den Fehler habe ich begangen.
Ja, ziemlicher Schmutz.
Alter Hahn, ey.
Ziemlicher Schmutz. Alter.
Also das erste Video, was ich gesehen habe, das erste Musikvideo, die Produktion, das ist sowieso so weird. So, ja, du bist der Sohn von James Hetfield und hast keine total fette Produktion. Ich dachte so, das ist hier am Anfang so ein Transistorradio-Soundeffekt und jetzt knallt der Song gleich richtig los. Und dann skippe ich so vorwärts im Song und es bleibt einfach so hauchdünner Sound die ganze Zeit.
Das ist aber auch ein schweres Los und ich glaube, das ist eigentlich die wirkliche News in dieser ganzen Story. Ist es ein Segen oder eigentlich ein totaler Nachteil, Sohn von einer totalen Metal-Legende zu sein, wenn du selber es als Musiker auch schaffen willst? Ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, das ist ein hartes Los, weil natürlich die ganze Welt dich dann mit James Hetfield vergleicht und ja, alter Typ, der Typ hat einen der besten oder Teile der besten Metal-Platten aller Zeiten gemacht und jetzt spielst du in so einer Schnuffel-Schrottband, ja, und dann heißt es so, Alter, ich meine, erstmal ist es ja sowieso ein geiler Move, total, sie sind ja auch völlig unbekannt und außer, ja, dass sie auch noch schlecht sind und dass da halt der Sohn von James Hetfield, glaube ich, Schlagzeug spielt. Was ist das denn für eine News-Wert von wegen, ja, wir suchen öffentlichen Bassisten? Ich meine, who cares? So, weißt du, das ist also, das ändert ja nichts an der Quali der Band oder sonst was. Auf jeden Fall wirklich, wirklich scheiße. Aber das ist auch nicht die wirkliche News, sondern die wirkliche News bleibt einfach so, will man der Sohn von einer totalen Musikikone sein, wenn man versucht, es selber zu schaffen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es ist dann Fluch, wenn deine Band nicht geil ist, und Segen, wenn deine Band richtig geil ist. Und der Punkt ist, für den Sohn von James Hetfield, glaube ich, ist es in diesem Punkt auf jeden Fall kein Segen. Ich meine, natürlich kriegst du so ein bisschen dank Vorschusslorbeeren, dank Kontakten, dank Kohle, muss man auch ganz klar sagen. Du bist natürlich, eigentlich wird dir ein besserer Start ermöglicht als anderen Bands. Du startest niemals von null. Also überhaupt nicht. Du startest so von, sagen wir mal, von 50, ja. Und dann, aber danach, nach diesem Startvorteil richtet trotzdem die Qualität darüber, wie es abgeht so. Und wenn natürlich die Band, wenn du der Sohn von James Hetfield bist und deine Band ist irgendwie saumäßig belanglos und begeistert keinen richtig, stelle ich mir anstrengend vor, weil du natürlich ein ganz anderes Erfolgslevel, du bist so dieses Arena-Level gewöhnt von deinem Vater irgendwie und selbst kriegst du wahrscheinlich schnell den Eindruck, Alter, da komme ich niemals hin mit meiner Mucke.
Ja, und es ist dann halt auch so, dir wird ja auch keine normale Entwicklung gegönnt, sondern du suchst einen scheiß neuen Bassisten und machst dafür eine öffentliche Ausschreibung, was natürlich erstmal sowieso auch so ein bisschen größenwahnsinniger Move ist, so eine öffentliche Ausschreibung für so einen Bassisten. Aber das landet dann sofort bei Loudwire oder Metal Sucks oder Blubbermouth oder sonst irgendwie was so. Weißt du, wie ich meine? Und das wird dann natürlich total aufgeblasen zu einer Größe, der du niemals gerecht werden kannst. Dementsprechend ist es natürlich, ich glaube, egal was du machst, du kannst nur verlieren. Meine Eltern sind fürchterlich unmusikalisch und das ging völlig an mir vorbei. Also ich musste mir absolut keine Sorgen machen, dass irgendjemand sagt, Alter, guck mal, was für geile Musik deine Eltern gemacht haben.
Ja, dito.
Also dementsprechend wirst du dich als Basser bewerben. Ich nehme an, hast du schon.
Natürlich,
ne?
Mein Playthrough von deren geilen Song Masquerade ist natürlich längst submitted und noch von einem anderen Song of your choice. Ansonsten, ich fand es sehr interessant noch, was die so suchen. A bassist who can learn new ideas, jam on odd meters / metric modulation, hold it down, tour. be an active member of the band. Also jemand, der es richtig downholen kann. Da wird natürlich trotzdem für diese schluffige Dünnbrett-Bohrer-Mucke gesucht. Aber ich will nicht weiter, drauf rumreiten, Hanno.
Aber ey, kannst du dich erinnern, das ist jetzt echt gut 20 Jahre her, an die fürchterliche TV-Show The Osbournes?
Klar.
Wie die Kinder da, wie die Säue durchs Dorf getrieben wurden, Alter, die natürlich auch vollkommen zu Recht, also nicht, weil sie es verdient hätten, aber es gab überhaupt keinen anderen Weg, also schwerstens drogenabhängig geworden sind und absolut vollpeillos geworden sind. Also ich glaube, der Sohn hat sich total gefangen, Jack Osbourne und so, aber der ist wirklich durch ein langes Tal der Tränen gegangen. Mhm. Ey, eigentlich sollte man im Nachhinein den Typen, also die Eltern dafür auch nochmal richtig Kiel holen. Die haben ja wirklich im dreistelligen Millionenbereich damit wahrscheinlich Kohle verdient. War es das wert? Richtig, richtig krass. Also deren Leben war ja zerstört für Dekaden gefühlt, ne? Also ich konnte mir das damals mit 20 schon nicht angucken, weil ich das so dermaßen peinlich fand. Und es war auch immer cool, weißt du, dann 10 Jahre später geht dann das große Sabbath Revival los und sagen so, Alter, Black Sabbath ist das Geilste auf der ganzen Welt. Für mich, als ich ein junger Mensch war, bin ich auf Black Sabbath gekommen durch diese peinliche TV-Show und ich dachte so, Alter, das kannst du mit der coolsten Mucke der Welt nie wieder rausreißen, was du mit dieser peinlichen Fernsehshow, was du dir da bei gedacht hast, das kannst du nie wieder rausreißen, was du dir da geleistet hast, Herr Osbourne.
Ich glaube, das Problem ist, wenn du als Mensch so ein Level an Erfolg gewöhnt bist und überall hofiert wirst, wenn dir quasi überall der rote Teppich ausgerollt wird, ich glaube, du verlierst den Bezug zur Realität so sehr, dass du halt auch einfach mal deine Kinder dank so einer Fernsehserie verschleißt, so. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie ich meine?
Das haben sie im ganz großen Stil gemacht, ja. Also, genau. Und auch gedacht so, ey, wieso, das ist doch gar kein Problem. Wir sind doch beides mediale Figuren, das finden unsere Kinder bestimmt auch voll fetzig. Ja. Naja, egal, mein Problem ist es nicht, aber schon hart, wenn man sich das überlegt. Ich glaube, das würde heute, 20 Jahre später, in der Form auch so nicht mehr passieren. Aber vielleicht auch doch, ich weiß es auch nicht.
Doch, doch. Es gibt ja auch noch immer The Kardashians und so ein Shit. So. Also im Grunde genommen, es gibt ja schon noch diesen ganzen Kram.
Kenne ich mich Gott sei Dank überhaupt nicht mit aus. Simon, anderes Thema. Für dich hier gelesen, also Vinylfreund, 10 Strangest Things Pressed into Vinyl Records. Mhm. Ein Magazin listet auf die 10 verrücktesten Sachen, die jemals in Vinyl reingepresst wurden. Hast du solche Vinyl? Hast du sowas selber schon mal gemacht mit deinem Label?
Interessanterweise nein. Also ich habe jetzt hier mal so durchgeguckt durch die Liste. Schon auch irgendwie coole Sachen dabei. Bei Alice in Chains wurden tote Fliegen ins Vinyl gepresst. Okay.
Sieht auch richtig geil aus, muss man sagen. Also das ist eine wirklich geil aussehende Platte.
Aha, dann auch richtig gut aussehen tut die Dope Smoker von Sleep mit diesem riesen getrockneten Marihuana-Blatt da drin. Sieht natürlich mega cool aus. Dann gibt's hier so Liquid Records, kenne ich, gibt's schon eine ganze Weile. Also sozusagen muss man sich so vorstellen, der Prozess ist der, dass man dafür 2 Vinylplatten braucht. Und ich weiß nicht genau, wie der Prozess ist, aber im Grunde genommen wird diese Flüssigkeit zwischen 2 Vinylplatten irgendwie, und die werden dann verklebt miteinander. Also das ist nicht eine Platte, die Liquid Filled ist, sondern es werden 2 zusammengeklebt. Also sieht man relativ oft. Ich erinnere mich, hier die Band Hellmouth, die verbrannte Bibelasche in ihr Vinyl gepresst. Ja, finde ich cool. Was soll ich dazu sagen?
Also, oder Fall Out Boy mit den Tränen der Band. Das passt natürlich wie Arsch aufs Eimer. Auf Eimer. Mhm. Was hat die gekostet? Only copies went for 100. Ja, aber ich habe mir ja von dir neulich erklären lassen, dass $100 für eine besondere Vinyl mittlerweile gerne bezahlt werden.
Pff, locker.
So, also dass es überhaupt kein Problem ist.
Also ich sag mal so, ich wäre jetzt nämlich auf das Label Wax Vessel zu sprechen gekommen, wo wir ja mit WFAM schon mal eine Pressung gemacht haben und jetzt diese Remix-Platte von Nightmare auch gepresst wird, die jetzt übrigens so bald aus dem Presswerk kommt. Wax Vessel hat unter anderem Rasierklingen in Vinyl pressen lassen. Johns, die haben auch Johns alte Band letztens auf Vinyl gepresst und da gab es eine Edition, wo so zerpflückte Teile einer verbrannten amerikanischen Flagge mit ins Vinyl gepresst wurden. Sehr sympathisch.
Oh, edgy.
Edgy auf jeden Fall.
Finde ich ein bisschen lau, oder?
Ja, es hat viel damit zu tun mit dem Release von damals halt einfach. War halt sehr so ein politischer Bla. Von daher passt das schon irgendwie. Und dann gab es noch eins, wo ein Trauerschleier reingepresst wurde. Das Vinyl sah richtig cool aus. Wir wollten mit WFAM damals unbedingt Kränenfedern ins Vinyl pressen. Ging aber nicht.
Haben wir an der Autobahn tote Krähen. An einem regnerischen Berliner Sonntag haben wir uns zusammengetroffen, um alte Vögel zu sammeln. Für unser Vinyl. Alte, tote, nasse Vögel.
Also das, wir haben extra eine Box voller toter Vögel hingeschickt zum Presswerk. Ist nicht so gut angekommen. Nee, aber...
Da kam nicht mal eine Antwort.
Nee, es ist so, die Idee fand das Presswerk cool, aber aufgrund dieser... ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll bei so einer Feder, dieser Stamm, ist jetzt mal der, von dem das irgendwie abgeht.
Der Federstamm,
der Federstamm, der war einfach zu dick und deswegen ging das nicht. Interessanterweise habe ich es Monate später dann doch gesehen irgendwo. Die werden wahrscheinlich die Federn abgepflückt haben und dann so künstlich wieder zusammengefügt haben.
Also ein paar richtige Klassiker sieht man es hier noch. Bei The Flaming Lips haben eine Platte gemacht, wo das ganze Blut von den Bandmitgliedern ist. Die sieht auch relativ cool auch aus. So eine Liquid Vinyl, hast du gesagt. Dann, was gibt's hier noch? Private Function mit Pisse und Bier. Ja, weiß ich nicht. Perfect Pussy mit Menstrual Blood. Finde ich mir auch so ein bisschen zu Edgelord-mäßig interessant. Ja. Finde ich da eher Raw X. Einfach mal Durchfall reingehauen in das Ding. Und so sieht das Ding halt auch aus. Also das ist schon ein gewagter Move, würde ich mir durchaus kaufen.
Ja, ich weiß nicht. Ich muss gestehen, da, ich glaube, da hört es bei mir auf. Ich habe tatsächlich auch, ich habe weder Liquid Filled Records noch irgendwie was, was so total exotisch ist, ins Vinyl gepresst ist. Aber ich habe, ne, weil du gerade meintest, $100 durchaus machbar. Also mir hat vor anderthalb Jahren jemand für eine Platte, die ich habe, 1.500 € angeboten. Und das ist schon grotesk auf jeden Fall.
Das ist grotesk, aber das ist auch nochmal was anderes, weil das sind denn ja Platten, die wahrscheinlich schon eine ganze Weile raus sind und irgendwie zu einem Sammlerobjekt verkommen sind. Bei Preisen von $100 bei so Spezialpressungen, das sind ja Sachen, die kauft man sich brandneu.
Ja.
Und das ist für mich halt völlig bizarr. Unnachvollziehbar und völlig over the top, wenn du mich fragst. Aber das ist halt Geschmackssache. Also ich finde es verrückter, sich eine neue Vinyl für $100 zu kaufen, als eine Sammler-Vinyl, wenn man richtig Sammler ist, für eine Vinyl, die schon mehrere Jahre alt ist und $1.500 kostet. Das ist für mich abstrakter.
Ja, persönlich. Finde ich, muss ich sagen, geht mir anders. Ich finde irgendwann, wenn die Summen grotesk, ich finde sowas wie $100 noch irgendwie nachvollziehbar. Ja, also nachvollziehbar.
Für eine neue Platte, ja gut, aber das ist...
Ich sage ja nicht gerechtfertigt unbedingt, aber ich finde es nachvollziehbar, wenn man jetzt sagt, so okay, es ist eine spezielle Pressung, wo auch die Produktion viel Geld kostet, die jetzt nicht einfach normal auf dem Presswerk gepresst wird, wie eine schwarze Platte oder eine normale farbige Platte. Und wo dann die, aufgrund dieser aufwendigen Produktion, die Stückzahl auch sehr limitiert ist, finde ich jetzt $100 viel Geld.
Ich bin da auch nicht gegen. Also verstehe mich nicht falsch. Also ich bin nicht Anti oder so. Ich finde es nur für mich schwerer nachzuvollziehen. Guck, wenn ich richtig Sammler bin, dann kann ich das verstehen. So, weißt du, wenn schon was länger draus ist und es fehlt mir in meiner Sammlung. Aber da hat ja jeder die Chance, bei einem ganz neuen Produkt halt einfach irgendwie sich die neue zu kaufen. Und da finde ich $100 irgendwie schockierender als für ein Sammlerobjekt $1.500. Aber beides ist natürlich ziemlich far out.
Ja, also auf jeden Fall. Ich finde, irgendwo geht es Limits. Ich würde nie so viel Geld, ich glaube, mein absolutes Oberlimit, was ich jemals für eine Platte ausgegeben habe, war $250. Ist lange her und würde ich jetzt nicht nochmal machen.
Apropos Far Out, der schönste Tag, der allerwichtigste Tag natürlich, insbesondere für dich als Vinylfreund, Vinylsammler und Labeltreibender, ist natürlich der beste und auch wichtig für unsere Industrie und unsere Zunft, der allerwichtigste Tag, ohne diesen Tag wir alle gar nichts wären, ist natürlich der Record Store Day. Ne? Und da freut man sich immer ganz besonders, wenn sich dann kleine Underground-Künstler wieder zusammentun und was richtig Tolles dafür auf den Markt scheißen, richtig?
Ja, das ist natürlich immer das Allergrößte, ja.
So zum Beispiel ergangen bei meinem Lieblingskünstler Dave Grohl, der natürlich Mensch, wie er ist und Mensch, der geblieben ist, einfach gedacht hat, er tut sich zusammen mit Scott Ian von Anthrax und ganz genau und noch irgendeinem anderen Kollegen und macht natürlich total real ein Bad Brains Cover, ich glaube eine 7-Inch oder so und bringt es in der absoluten Minimal-Kleinstauflage von 3000 Stück auf den Markt für den Record Store Day. Es ist alles so, mir fällt nichts mehr dazu ein, Simon. Diese ganze Record Store Day Scheiße ist sowieso höchstgradig peinlich seit vielen Jahren, wie ich finde.
Tito, ja. Das geht mir genauso.
Sag du da mal ein paar Takte zu.
Ja, Record Store Day hat die an, also es ist wie so vieles, wie Bandcamp Friday, als gute Intention hat es begonnen. Und natürlich.
Unbedingt.
Und natürlich wurde es irgendwann sehr corporate, ne? Und
Aber es hat nichts mehr damit zu tun, irgendwie kleine Record-Stores zu stärken, sondern es ist halt noch ein weiteres Ventil, um den Leuten Scheiße anzudrehen. Dave Grohl hat eine 7-Inch gemacht mit einem Bad Brains-Cover. Ich bitte dich.
Ja, es ist ja auch nicht nur das, es ist ja auch noch viel, es wird ja teilweise noch viel lächerlicher. Es kommt dann halt irgendwie Michael Jackson Thriller, aber jetzt auf pinken Vinyl 10.000 Mal gepresst. Das ist jetzt seit Record Store Day.
Für $35 Record Store Day bei fucking Walmart, Alter.
Ja, genau, das ist halt.
Oder bei Target hier.
Ich find's auch Panne. Und der andere Nebeneffekt, der sehr negativ ist, der sich am Record Store Day auch schnell schon eingeschlichen hat, auch als es noch ein bisschen mehr independent war, ist, dass natürlich diese Editionen, diese limitierten Editionen, teilweise sehr, je nach Band, sehr begehrt gewesen sind und dass da Leute. Die stehen dann halt seit 5 Uhr morgens in einer Riesenschlange um den Block und hoffen, irgendwas von den begehrtesten Record Store Days irgendwie abzugreifen, damit die es sofort auf eBay schmeißen können. So, ich glaube, ich habe das hier schon mal erwähnt, irgendwie, dass ich bei einem Record Store Day eine Platte, die ich haben wollte, dass ich mehrfach Fotos gesehen habe, wie Leute echt, die sind in ihr Auto eingestiegen, haben das Foto der Platte noch auf dem Lenkrad gemacht, irgendwie, um die schon. Also da weißt du genau, die sind rein in den Laden, haben die Scheiße gekauft, sich ins Auto gesetzt, Foto gemacht, auf eBay gepackt fürs Fünffache so. Und da kriege ich, Alter.
Ja, das haben wir leider bei Manta auch immer wieder bei unseren Tape-Editionen und solche Sachen, da fällt einem auch nichts zu ein. Aber hey, guck mal, so gut bin ich in Zeitungslesen, dass vielleicht lese ich zu Recht keine Zeitung, denn ich habe den Artikel natürlich auf rollingstone.com nicht ganz zu Ende gelesen. Alle Erlöse dieser Platte gehen übrigens zugunsten vom Frontmann HR von den Bad Brains, weil der wohl ziemlich gesundheitliche Probleme und keine Kohle hat. Das sollte man vielleicht fairerweise noch dazu sagen. Das ist natürlich von Dave Grohl, vom Messias, wie sollte es anders sein, natürlich wieder eine absolute Wohltat.
Eine Geste, ist. Ja. Eine große Geste.
Eine Geste. Ja. Sorry, man muss natürlich fairerweise sagen, dass das natürlich ein cooler Move ist. Muss man ganz klar, ist natürlich ein cooler Move. Das steht völlig außer Frage. So, wie sagt man, so Benefiz-Sampler oder das ist natürlich immer total geil. Aber die Headline ist halt natürlich riesengroß. Alter, Dave Grohl covered Bad Brains mit Scott Ian so. Und dann steht da ganz klein. Und übrigens, das ist hier für den Frontmann HR. Das hat Dave Grohl sich vielleicht auch anders vorgestellt. Ich will ihn jetzt auch gar nicht ohne Grund haten. Ich hate ihn ja auch überhaupt nicht. Es ist halt nur dieser mediale Overkill. Neulich, ich glaube, hat den ganzen Super Bowl damit zugebracht, indem er beim Super Bowl den ganzen Nachmittag auf dem Parkplatz stand und Obdachlosen Suppe ausgeschenkt hat.
Ja, nett. Dave Grohl ist.
Ich weine Tränen.
Dave Grohl ist vielleicht einfach auch ein netter Typ.
Ey, ja. Ohne Scheiß, alle Leute, die ich kenne, die ihn getroffen haben, sagen, er ist ein mega netter Typ, aber er ist halt auch so ein bisschen der sympathische Prototyp. Ich bin vielleicht einfach ein Arsch und das macht mich fertig, dass ich damit einfach, dass so meine eigene Verkommenheit mir ins Gesicht gerieben wird, weil Dave Grohl im Internet einem immer zeigt, was man selber für ein fehlbarer Mensch ist.
Gut möglich, um das Ganze abzuschließen, man kann zumindest sagen, es ist immerhin ein guter Grund für den Record Store Day, eine limitierte 7-Inch mit einem Cover zu machen. Ist nett. Es ist eine schöne Geste. Schön, dass jemandem geholfen wird, der es offensichtlich braucht.
Aber eigentlich wieder richtiger Drecksmove. Da kann jetzt Dave Grohl und Scott Ian natürlich nichts dafür. Aber wenn es wirklich so läuft, wie du gerade gesagt hast, die Leute campen da vor dem Record Store, kaufen sich das Ding, was weiß ich, für $16 oder so, die 7-Inch, sag ich mal. Die Kost ist wahrscheinlich teuer. Und verkloppen sie die dann direkt weiter für 40 bei eBay. Die Marge von oder das, was dazwischen liegt von den von $24, die geht natürlich nicht an den Sänger von den Bad Brains, sondern nur dieser kleine Dollarbetrag, der dann am Ende des Tages von dieser 7-Inch übrig bleibt. Und das macht es eigentlich trotzdem nochmal ekliger, die ganze Nummer.
Ja, natürlich. Sich andere dann, aber gut, dieses Fass kann man halt aufmachen. Dieses Fass kann man übrigens auch aufmachen, wenn man sich überlegt, dass Platten von Band XY irgendwie auch auf dem Gebrauchtmarkt landen, Wochen nach dem Release für hunderte von Dollars irgendwie und davon die Band auch nichts sieht. So, es ist nicht unbedingt fair, ja, aber anyway, ich will das Ganze nicht zu negativ sehen. Ich denke, die Geste ist immerhin nett und ja, whatever, ey.
Ah, fair. Weißt du, was richtig fair ist, damit jetzt endlich nach dem ganzen Hin und Her Plastic Head, der Vertrieb von Burzum, endlich Geld verdient mit dem geilen neuen T-Shirt, was sie gemacht haben. Simon, erzähl die Story dahinter.
Kanye West, wer kennt ihn nicht, ist kürzlich auf einem Foto aufgetaucht mit einem anderen Rapper zusammen. Und Kanye West hat ein Burzum-T-Shirt getragen.
Edgelord
Nummer 1, nachdem er sich seit Jahren antisemitisch abarbeitet, der Voll-Otto, muss man jetzt natürlich auch, ja, keine Ahnung, im Bosum-Shirt rumrennen. Und Informationen ist, der Rapper, der neben ihm stand und das abgefeiert, oder der sich zusammen mit Kanye quasi abfeiert fürs Coolsein, hat eigentlich sehr, sehr linke Texte und hat in seinen Texten schon mal Bosum gebasht, steht aber dann ganz cool neben Kanye im Bosum-Shirt und promotet einfach nur, dass die jetzt geil zusammenarbeiten. Also mit dem Idealismus ist es nicht weit her.
Man muss fairerweise dazu sagen, dass die Amis die meisten Sachen ein bisschen sportlicher sehen. Das kann manchmal gut sein, manchmal schlecht sein oder sonst was, aber ich muss fairerweise dazu sagen, dass wir, als wir die ersten Male hier in den USA gespielt haben, ich sehr, sehr viele Burzum-Shirts gesehen habe. Das hat natürlich in Deutschland eine ganz andere Einschlagskraft und natürlich bricht da sofort hell loose, wenn irgendwo ein Burzum-Shirt gesichtet wird. Ich habe irgendwelche Hispanic-Crust-Punks hier ganz normal mit Burzum-Shirts rumrennen sehen und das ist für alle Beteiligten völlig normal gewesen. Und ich sage das jetzt überhaupt nicht wertend in irgendeiner Art und Weise. Ich will nur sagen, dass in Amerika entweder wird die Tür mit den Angeln rausgerissen oder es lässt die Leute völlig kalt. So, ne? Es ist ja zum Beispiel auch, ich glaube, Gucci Mane war das oder so, da ist ja auch ein Burzum-Song-Sample drin, glaube ich schon. Es ist, glaube ich, 10 Jahre alt, wo die ganzen Trap-Künstler auf einmal angefangen haben, so Black-Metal-Platten zu diggen, um so möglichst irgendwie strange Sounds irgendwie rauszufinden, muss man sagen, musikalisch natürlich auch geile Sachen bei rausgekommen, so, ne, weil es halt einfach völlig scary und weird klingt. Und ich meine, gibt's ja auch so Sachen wie so Suicide Boys und solche ganzen Geschichten, so, ne, so Trap-Künstler, die natürlich wie so oft Edgelord-mäßig mit der bösen Komponente vom Black-Metal spielen. Das ist natürlich ein bisschen peinlich und billig wie berechenbar. Und genauso kein Stück anders ist das natürlich bei Kanye.
Ja, dazu die interessante Sache, die sich daraus entwickelt hat, ist, dass Vaak Wiekernes, und ich erinnere mich noch sehr an ein Zitat aus einem Interview mit ihm, meine Musik ist nicht für Schwarze, sich dann
Das hat er nie gesagt! Also auf solche Gedanken kommt er doch auf niemals. Keinen
Fall. Ja, dass der sich dann lobend über Kanyes Mut ausgesprochen hat. Kanyes Mut, sich öffentlich mit einem Bosum-Shirt zu tragen, weil weil er natürlich der Cancel-Culture strotzt und bla 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 bla. Und nicht nur das, Vaak Wiekernes dachte sich auch, aus dem kann ich jetzt noch richtig Kohle machen, denn wie du schon gesagt hast, bei dem Vertrieb von Bosum gibt es jetzt Shirts.
Dieses Shirt sieht fürchterlich, es sieht so absurd aus, dass es schon wieder fast lustig ist, hätte es nicht so einen ekligen Beigeschmack, aber es ist halt einfach das normale Burzum-Logo und darunter ist halt ein Foto von Kanye, wie er halt das Burzum-Logo mit dem genau gleichen Burzum-Logo trägt. Schon ziemlich unterhaltsam, muss man sagen. Die Welt ist nicht zuletzt mal wieder ein Stück verrückter und abgedrehter geworden. Scheint sich gut zu verkaufen, das Shirt.
Wird so sein.
Also, Plastic Heads sind da offensichtlich auch völlig schmerzfrei.
Anscheinend,
ja. Es gibt da ja auch fetzige Burzum-Tassen und all das Ganze drum und rum. Und darüber will ich mich jetzt auch gar nicht drüber aufregen. Ist mir alles auch viel zu derbe egal, die ganzen Spinner so. Nur, es ist halt interessant, das Stichwort Bärendienst. So, ja, meine Musik ist nicht für Schwarze, aber hey, jetzt auf einmal ist Kanye total mutig und so. Und da kann ich ja auch noch eine Mark mitmachen.
Genau, das ist nämlich der Punkt. So komisch, wie die ätzenden Prinzipien irgendwie evaporieren, weil wenn die Aufmerksamkeitsökonomie auf einmal verspricht, dass es in der Kasse klingelt, so, ne? Und
Vaak verdient wahrscheinlich einfach nicht genug Geld bei Spotify. Das ist wahrscheinlich das größte Problem. Ja, der ist einfach sauer.
Sollte er sich vielleicht mal mit Danny Phil zusammensetzen und sich ein bisschen drüber ärgern, ja. Aber ich finde es hochgradig peinlich irgendwie. Wie du schon sagst, das T-Shirt ist natürlich, man kann darüber auch lachen, so auf jeden Fall.
Man muss wahrscheinlich drüber lachen, wäre es nicht so bitter.
Man muss wahrscheinlich drüber lachen, aber wenn du anfängst, die tiefer in die Materie einzusteigen, ist es eigentlich rundum ekelhaft so. Also wirklich, von vorne bis hinten eklig.
Ja, es ist nicht schön. Es ist, aber es ist halt so nochmal, also es ist so ein Zeichen so, ey, dass im Kapitalismus, es gibt halt keine Grenzen. Überhaupt nicht.
Ja,
das hat nichts damit zu tun, dass Vaak Wiekernes ein Vollidiot ist, sondern es ist halt einfach, Das ist so abstrakt, Alter. Das ist so durchgepeitscht, das kannst du dir nicht ausdenken, so eine Nummer. Aber sie ist Realität, kann man sich jetzt halt einfach kaufen. Und wie gesagt, diese Kanye-Sache, das wird ihm irgendjemand gesteckt haben, Alter. Zieh dir mal dieses T-Shirt an, wäre das nicht ein kranker Move? Und es gibt halt einfach diese Leute, die wollen um jeden Preis anecken, unbedingt. Und denken halt, dass das ein total cooler und interessanter Move ist.
Ja gut, ich glaube, bei Kanye West geht das Ganze ein bisschen weiter. Der Typ hat auf jeden Fall ernsthafte, nicht, dass es irgendwas entschuldigen sollte, aber ernsthafte mentale Probleme. So, der saß ja auch bei, wie heißt der Typ, Alter? Infowars. Der saß bei Infowars irgendwie und hat angefangen...
Alex Jones.
Genau, bei Alex Jones hat angefangen, Hitler zu entschuldigen sozusagen. Ja, und warum er Hitler, aus welchen Gründen er findet, dass Hitler eigentlich total cool ist und selbst Alex...
Ganz fetziger Typ eigentlich, ja.
Selbst Alex Jones, die absolute Oberknalltüte des Internets, hat angefangen zu versuchen, Kanye Auswege aus seinen dummen Aussagen auf dem Silbertablett zu reichen, damit Kanye merkt, oh, vielleicht verlabere ich mich hier gerade, aber hat er überhaupt nicht, also das hat er überhaupt nicht geschnallt und ist einfach immer tiefer reingeritten darin, warum Hitler cool ist. Also der Typ, der ist raus, Alter, der ist komplett raus aus der ganzen Nummer, ist keine Entschuldigung.
Der hat einen Helm, der hat Lack gesoffen.
Der hat auf jeden Fall viel zu viel Lack gesoffen. Aber ey, whatever, das ist nicht, was soll ich sagen, ist nicht meine Welt.
Simon, was hast du noch gelesen in der Zeitung?
Ich habe gelesen, sehr reißerische Headline von einem Max Norman, der war mir vorher kein Begriff.
Das ist der Aussie-Produzent, der hat, glaube ich, eine oder mehrere, Blizzard of Oz hat der gemacht, soweit ich weiß, als Produzent. Also richtig klassischer, der hat die goldenen 80er und 90er Jahre noch richtig miterlebt, fette Platten produziert.
Und fett Kohle gemacht wahrscheinlich, ja. Die Headline besagt, dass es pointless ist, heutzutage noch Weltklasse-Alben aufzunehmen und zu veröffentlichen. Ja.
Denn?
Weil,
warum?
Ja, sein Grund ist, dass es, dass jeden Tag 10.000 Platten rauskommen und deswegen ist quasi, es ist so Perlen vor die Säue mäßig, ist so sein Argument.
Er sagt, der Markt ist so übersättigt, dass es sich einfach nicht mehr lohnt, komplett mega krasse Alben zu produzieren, weil es einfach viel zu viel gibt und der Markt so zugeschissen ist, dass das, 10.000 Platten am Tag kommen raus, also, Und wenn man noch eine World-Class-Production macht, no one gives a shit, das sagt er eigentlich.
Ja, ich muss sagen, das ist so ein sehr, sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Ja, Übersättigung ist ein Thema. Eine andere Frage, die sich mir so vorstellt, ja, wer kann sich das überhaupt leisten, außer die allergrößten Artists auf den allergrößten Major-Labels, Weltklasse-Produktionen zu haben, Alter? Ja, was definiert überhaupt ein Weltklasse-Album? Nur eine Weltklasse... Produktion, ja, wo er hunderttausende Dollar dran verdient oder kann jeder Künstler, auch wenn 10.000 Platten pro Tag rauskommen, eigentlich ein Weltklasse-Album aufnehmen? Die Frage, die sich stellt, ist natürlich, wird es beachtet, findet es Beachtung? Aber nur weil es vielleicht keine große Beachtung findet, heißt es ja nicht, dass keine Weltklasse-Alben rauskommen. Aber ich würde es auch nicht daran definieren, dass man ins teuerste Studio der Vereinigten Staaten fährt zu Max Norman. So.
Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Der Typ ist halt auch einfach natürlich in den goldenen 80ern und 90ern hängen geblieben. Der Typ hat halt einfach richtig, richtig fette Platten gemacht und da waren halt nur Künstlerinnen und Künstler, wo halt klar war von vornherein, Alter, die verkaufen Minimum eine 500.000 Platten, wahrscheinlich mehr. Also wahrscheinlich mehrere Millionen oder sonst was. Und ich glaube, der ist so ein bisschen genervt davon. Es gibt ja viele, das liest man immer, so Leute sind immer genervt davon, wenn ihm ihre Kunst, ihre speziellen Skills halt einfach weggenommen werden. Weil auf einmal, du hast natürlich vollkommen recht mit dem, was du sagst. Man braucht kein Multimillion-Dollar-Studio, um eine mega krasse Platte zu machen oder die auch total bahnbrechend oder genreverändernd clever zu produzieren. Ja. Das Problem ist halt, wenn man nichts kann und halt eigentlich nicht sonderlich kreativ ist, außer mega teures Equipment hat und sagt so, ja, eine gute Platte braucht mindestens 3 Monate und jeder Studio-Tag kostet Minimum $10.000. Wenn du in der Denke hängen geblieben bist, ist natürlich kein Wunder, dass du dich beschwerst. So, man braucht einfach heutzutage keine Monsterproduktion mehr. Also nochmal, die können natürlich monsterfett klingen, aber man braucht keine riesigen Budgets und krasse Equipment-Fuhrparks, um bahnbrechende Platten zu machen. Braucht man überhaupt nicht. Und wenn man sich dann darüber beschwert, dann sagt das leider, leider nichts anderes, dass du halt einfach sehr, sehr alt und hängen geblieben bist.
Auf jeden Fall. Um ein bisschen positiven Twist reinzubringen, er sagt später, ja, was er so als Zukunft oder als positive, konstruktive Zukunftsvisionen hätte, wäre zum Beispiel, dass es mehr Live-Alben gibt und dass eben viel mehr live aufgenommen wird, um auch die Atmosphäre einzufangen, die eine Band hat, und die Energie einzufangen. Ist ja an sich eine coole Idee, ja. Aber natürlich muss man dafür natürlich auch richtig gut spielen können, ist eine Sache, ne? Denn also, und selbst wenn man richtig gut spielen kann, Live-Konzerte mitschneiden ist immer so ein bisschen so eine Sache. Ich glaube wirklich ganz generell, es hat eigentlich nichts damit zu tun, zwangsläufig, was aufgenommen wird. Es ist, denke ich, immer so eine Ambitionsfrage der Musiker. Will man aus purem Egoismus ein Weltklasse-Album machen, was man selbst definiert, ja? Und das kann man dann meiner Meinung nach egal mit welchen Mitteln machen. Das sagt nichts über die Produktion aus, das sagt nichts über das Genre aus, das sagt nichts über die, ja, weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, Leute, ich glaube, viel schlimmer sind eigentlich Leute, die erfolgshungrig sind, weil Musik zudem für die zur reinen überlebenswichtigen Profession geworden ist. Ja, die vielleicht gar keine richtige Ambition mehr haben, die sich nicht hinsetzen können und sagen können, so, Alter, ich will mich jetzt wirklich mal kreativ richtig ausleben, so. Ja, und ich glaube, dass dabei vielleicht Weltklasse-Alben entstehen und nicht ja, in dieser Mühle, in der dieser Typ existiert.
Um ihm vielleicht jetzt nicht ganz Unrecht zu tun, was natürlich noch gesagt werden muss, was er auch meinen könnte, ist, dass die Leute sich einfach keine Mühe geben, sondern dass es wirklich um Masse anstatt Klasse geht. Es gibt natürlich gerade so im elektronischen Bereich, im Hip-Hop-Bereich oder so, viele Künstler, die sich auch komplett vom Albumkonzept abgewandt haben. Und dann geht es auf einmal nur noch darum, ey, wir müssen hier jeden Monat mindestens einen neuen Song raushauen. Und jeder Song ist auch eine Single. Das, ich glaube, vielleicht spricht er auch einfach bis zum gewissen Grad darum, dass das Konzept Album stirbt. Und da bin ich schon bei ihm. Denn ein Blizzard of Oz, Master of Puppets oder sonst was, so in sich Nevermind, in sich geschlossene Alben, sind natürlich so groß, weil sie von Anfang bis Ende eine Geschichte erzählen. Und wenn das deine Kunst ist, in der du gelernt hast und jetzt nicht nur, weil du ein tolles Studio hast oder sonst was, sondern dass du nicht einen Song, nicht eine Momentaufnahme, sondern eine ganze Geschichte produzierst und eine Band zu einer bestimmten Phase abbilden willst und die wird auch immer nur alle 2 Jahre abgebildet, irgendwie durch ein neues Album. Wenn das stirbt, dann kann ich seinen Schmerz nachvollziehen, denn das fände ich auch mega schade, und wir beobachten ja, dass das immer, immer mehr wird, dass das zurückgeht, weil die Leute halt einfach so, sie werden einfach nicht satt, man ist Wegwerfkultur, sie wollen immer mehr, immer mehr, immer mehr, und natürlich hat man, da geht es gar nicht darum, wie viel Etat da ist oder wie viel Geld und Zeit da reingesteckt wird, sondern das Konsummuster der Leute hat sich so verändert, dass man überhaupt, diese Leute sind, glaube ich, einfach nicht mehr aufnahmefähig. Und da fühle ich seinen Schmerz schon sehr.
2 Sachen dazu. Das passiert natürlich nicht nur im elektronischen und Hip-Hop-Bereich, sondern auch im Metal sieht man das. Gerade in je moderner der Metal wird, im Metalcore gibt es auch viele Bands, die sich mittlerweile eher von Single zu Single hangeln. Das mag für einen ganz bestimmten Hörer auch die effektivere Art und Weise sein, heutzutage Musik zu konsumieren, aber gleichzeitig, mir fallen tatsächlich ein paar Alben ein aus den letzten Jahren, wo ich ganz klar sage, das sind eigentlich Weltklasse-Alben, die von vorne bis hinten schlüssig sind und die auch extrem hochwertig sind, wo, ja, also wirklich All-Killer, No-Filler-mäßig. Und die auch ganz ehrlich, auch zumindest von einem gewissen Teil Subkultur, diese Hochachtung bekommen. Ja, ob das natürlich eine breitere, kommerziellere Hochachtung ist, ob das kommerziell als Weltklasse-Album angenommen wird, ist eine andere Frage. Aber mir fallen doch durchaus Beispiele ein, wo ich sagen muss, so, ey, das sind wirklich Next-Level-Alben, die auf jeden Fall auch die langfristig relevant sein werden irgendwie. Also ich finde, es gibt's immer noch. Und das sind jetzt keine großen Bands zwangsläufig, aber eine gewisse Aufmerksamkeit, einen gewissen Zuspruch, eine Achtung, eine Hochachtung wird denen durchaus auch beigemessen.
Unbedingt, insbesondere aber in ihrem Genre. Aber es gibt es immer weniger, da wirst du mir recht geben, dass so genreübergreifend Platten rauskommen, die so, also wo man sagt so, Alter, jetzt die brauchen auch die nächsten 2 Jahre erstmal keine neue Platte machen, weil das ist so krass und das schlägt ein wie eine Bombe. Das wird definitiv immer, immer weniger.
Klar, also du hast natürlich auch gute Beispiele gemacht. Nevermind. Eine Nevermind gibt es schon sehr lange nicht mehr.
Was ist das ja? Aber es gibt es natürlich auch so im Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly oder so. Wie alt ist das Album jetzt? Das kam 2015. Das gab es ja aber auch im Rap-Bereich immer noch über viele Jahre. Ja. Aber gerade sowas wird auch im Hip-Hop-Bereich immer weniger. So, ich meine, du bist mit der Platte vertraut, To Pimp a Butterfly, nehme ich an. Alter, was war? Das war absolut marktübergreifend, genreübergreifend, einfach ein ultra krasses Album mit fast 80 Minuten.
Ja, bin ich vertraut mit und ich erinnere mich sehr gut an den kulturellen Impact. Natürlich wird es weniger irgendwie.
Ich glaube, es liegt an den Konsummustern der Leute. Ich glaube das sehr, sehr, wie die Leute unterhalten werden wollen und zwar sehr, sehr schnell.
Das kann gut sein. Vielleicht lebe ich auch zu sehr in meiner Bubble und mir ist das alles egal. Mir ist das vielleicht wirklich egal.
Dir ist immer alles egal?
Ich glaube, wenn ich ernsthaft drüber nachdenke, ist es mir relativ egal, ob es genreübergreifende Weltklasse-Alben geht, die alle gleichzeitig geil finden. Ist cool, wenn sowas passiert und wenn die Kunst dahinter das auch rechtfertigt. Das sind coole Momente in der Musikgeschichte und in der Musikkultur. Aber ganz ehrlich, mir reicht's, wenn in meiner Bubble geile Sachen passieren.
Einen haben wir noch. Simon, in der neuen Osnabrücker Zeitung entdeckt, Riesenskandal. Ja. D-Side, angeblich ihr neues Albumcover von AI erschaffen.
Richtig, war, muss man fairerweise sagen.
In der neuen Osnabrücker Zeitung, richtig?
Ja, ganz, ganz spezifisch in dieser haben wir es gelesen. Nee, es ist so, es war keine richtige Headline. Das Album wird nur gerade natürlich viel diskutiert und es hat sich sehr schnell in den Kommentarspalten
auch YouTube-Videos und so, die Leute überall. Kotzen im Strahl, die, sind sauer.
Es ist ja, muss man sagen, also es ging sofort eine Debatte wieder über AI-Art los und es passt so ein bisschen zu einer Folge, die wir letztens gemacht haben, wo wir nicht über AI-Art gesprochen haben, aber sehr viel über geile Albumcover und geile Metal-Logos und so weiter und so fort. Ja, ich muss gestehen, ich finde, es gibt wenig Rechtfertigung, gerade für eine Band wie Dearside, die ein vernünftiges Budget von ihrem Label bekommen, auf AI-Art zurückzugreifen. Und ich dachte, ich merke immer schnell, es fällt auf, wenn Bands AI-Art benutzen. Im Underground ist es auch schon mehrfach passiert. Und es gibt immer negative Kommentare. Und ich bin echt eine Zeit lang davon ausgegangen, so ey, das wird auf jeden Fall sich auch bei Bands ganz schnell rumsprechen, dass das als geschmacklos wahrgenommen wird. Aber Dearside natürlich sind auch ein bisschen älteres Semester. Vielleicht kriegen die das nicht so mit,
Ich kann mir vorstellen, dass die es überhaupt nicht peilen, Alter.
Ja, das ist gut möglich, ja. Also es ist so, ich weiß auch nicht, es ist, also jede Diskussion, die ich darüber sehe, jedes Mal, wenn Release mit AI-Art kommt, dreht es sich darum und es wird immer zerpflückt. Aber ja, vielleicht haben die einen oder anderen den Knall noch nicht gehört. Aber ja, wenn man, ey, ganz ehrlich, wenn du Budget hast, dann bitte, ey, gib doch Geld für einen coolen Künstler aus. Man sieht es sieht immer scheiße aus, sobald man anfängt, auf die Details zu gucken. Weißt du, AI-Art hat diese Eigenschaft, dass wenn du ganz müde bist, ja, oder gerade geheult hast und einfach nichts siehst, dann siehst du so ein Cover und denkst so, ja, passt doch. Und sobald,
kenn ich das Gefühl.
Sobald du wieder einen klaren Blick hast und auch nur auf ein Detail guckst, entblößen sich diese ganzen komischen Pattern, die da eingeflochten werden, weil es AI einfach nicht besser weiß. Und ich finde es einfach geschmacklos.
Für mich geht es gar nicht darum, du bist eine große Band, deswegen gib doch bitte Geld aus, sondern mir geht es darum, mach dir Gedanken. So, wenn du Songs schreibst und ein Album kuratierst und das alles zusammenpackst, ich verlange halt einfach, dass du dir Gedanken machst. In dem Moment, wo du sagst, ich drücke hier auf den Knopf und es ist mir egal, soll Hauptsache geil aussehen, muss ich davon ausgehen, dass dir dein Gesamtwerk eigentlich Ladde ist. Das regt mich dabei auf. Ein gutes Cover muss kein Geld kosten. Ich will nur, dass du dir Gedanken machst dazu. Das ist der Anspruch, finde ich, oder?
Sicherlich. Der Punkt ist ja auch, weil du sagst, ein gutes Cover muss kein Geld kosten. Es gibt ja auch diverse Kunst. Also ich glaube, du könntest die Mona Lisa auf dein nächstes Albumcover drucken. Ich glaube, legal ist das möglich, wenn es ein gewisses Alter hat sozusagen.
Richtig.
Wenn man also sehen würde, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat, wie du gerade gesagt hast, und sich ein Kunstwerk auswählt, vielleicht muss er dafür ja auch nichts bezahlen. Und ich denke mir so, ja, warum denn nicht das wenigstens, statt so ein scheiß AI-Cover zu machen? Also ja, ich gehe da auf jeden Fall mit dir mit. Es macht den Eindruck, dass es alles sehr lieblos und lustlos entstanden ist.
Ich, keine Ahnung, ich bin mit der Band, ich kenne die Band natürlich, ich bin jetzt mit den anderen Cover-Artworks nicht so mega vertraut, weil wenn du dir dieses AI-Cover dann jetzt anguckst, ist das dann halt so richtig scheiße im Vergleich zu den anderen Album-Covern.
Wenn du anfängst, auf die Details zu gucken, siehst du einfach schnell, dass es mit AI gemacht worden ist. Ich finde eher die Grundeinstellung dahinter ätzt mich irgendwie an. Nicht, dass die mal wieder einen belanglosen, langweiligen Dämonenschädel auf eine Platte. Keiner kann mir sagen, dass Cannibal Corpse Cover zwangsläufig immer die Spitze der Kreativität sind, aber wenigstens macht sich jemand irgendwie die Arbeit, so, weißt du, ich meine, ich finde schon, dass das wichtig ist.
Ich habe es bis heute nicht kapiert.
Was meinst du?
Sorry, ich habe es bis heute einfach nicht kapiert. kopiert. Ich starre auf dieses Cover, wie funktioniert das? Man geht auf aicover.de.vu und sagt dann so, bitte mach mir mal ein heftiges Heavy-Metal-Album. Und drückt man auf den Knopf und dann wird das rausgespuckt. Wie funktioniert das?
Die Prompts, die man eingibt, müssen schon etwas spezifischer sein. Du, also irgendjemand hat auf jeden Fall Dämonenschädel mit langer Zunge oder irgendwas, ja, und Flammen und bla. Also du musst die Sachen, die du sehen willst, quasi ausschreiben. Und dann spuckt es dir irgendein Ergebnis aus und du kannst es mehrfach refreshen, bis es dir irgendeine Version ausspuckt, die dir optisch gefällt. Oder du kannst deine Begriffe verfeinern oder präzisieren, sag ich mal, um noch ein spezifisches Ergebnis rauszuholen. Aber im Grunde genommen, weißt du, der Punkt ist, ich finde, AI löst ein Problem, was keins ist. Du kannst dir ja auch dieses Cover einfach von einem Artist machen lassen. Das Einzige, was es tut, ist, dass es jemandem den Geldhahn zudreht. Nämlich dem Künstler, der dieses Cover eigentlich hätte malen können. So, und das ist halt ätzend.
Ja, und das ist halt so ein bisschen so ein Offenbarungseid ist, indem es einfach sagt, so, ja, dass du diese Komponente deines Kunstwerks einfach nicht ernst nimmst. Weil in dem Moment, wo das halt von Nullen und Einsen zusammengeklatscht wird, also es reicht für mich nicht als, sagen wir mal so, es reicht für mich nicht als, kreativen Input, indem du halt einfach in so eine Suchleiste ein paar Schlagwörter eingibst. So, das reicht nicht. Da kannst du mir nicht erzählen, das habe ich mir dabei gedacht. Selbst wenn AI das letztendlich für dich umsetzt. Letztendlich, aber das ist auch so eine Sache, vielleicht ist es mir auch einfach zu Latte, weil für mich kommt es einfach nicht in Frage. Simon, ich bin stimmungsmäßig total im Keller. Ich hätte die Zeitung niemals aufschlagen sollen. Das ist nichts für mich, Zeitungslesen. Das ist vor allen Dingen so ein Mumpitz wie so Musiknews und so. Was ist denn das für eine Scheiße? Jetzt bin ich um 8, 9 Headlines reicher, aber 1000-mal geistig ärmer gefühlt.
Ich merke bei vielen, wie out of touch ich auch bin. Du hast es eingangs schon gesagt. Und in manchen Belangen ist es vielleicht auch einfach besser. Es ist vielleicht einfach nicht notwendig, überall bei diesen ganzen Diskussionen am Zahn der Zeit zu sein, weil es einfach aufs eigene Leben keinen positiven Einfluss hat. Weißt du, wie ich meine? Und im Grunde genommen, gerade wenn es um Musik geht, wenn es um Kreativität geht, bleibe ich lieber in meiner Bubble und male meine Luftschlösser, ja, und habe meine eigene kreative Fantasie und ist es vielleicht cooler, als sich mit dieser ganzen Scheiße auseinanderzusetzen.
Also Leute, ihr habt's gehört, Simon hat gesprochen, es liegt an euch, wenn ihr wollt, dass wir weiter die Zeitung lesen, dann sagt uns einfach Bescheid. Simon, haust du rein, bis nächstes Mal, wa?
Ciao.
Serve one master, that is destruction.